Und dann haben wir festgestellt, dass die Unehrlichsten am besten wussten, wie ehrlich jeder um sie herum ist. Und das war, warum? Die sind nicht schlauer als die anderen. Du würdest vielleicht sagen, oh, die brauchen das, um unehrlich zu sein. Aber nein, wir wissen, wir haben den Code geschrieben. Wir wissen, diese Gedanken haben die nicht gemacht. Warum hatten die ein besseres Bild der Ehrlichkeit der anderen um sie herum? Und der Grund war, von einem pathologischen Lügner weißt du nicht, was er glaubt. Weil das sagt er dir nie. Yeah. Der sagt dir alles. Der sagt dir, was du glaubst. Und arbeitet damit. Aber was er glaubt, hast du keine Ahnung. Yeah. Weil er das niemals sagt. Das heißt, dieser Agent war geschützt gegen Lügen. Die anderen wussten nicht, wie sie zu ihm lügen sollten.
Ja, ja, okay.
Weil der hat ihnen immer nur ihr eigenes Wissen, ihr eigenen Glauben verzerrt wiedergespiegelt.
The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast, wie wir den Maschinen das Lügen beibringen können. Astrophysiker Dr. Thorsten Enslin vom Max-Planck-Institut. Ich begrüße Dr. Thorsten Enslin vom Max-Planck-Institut erneut in meiner Sendung. Lieber Thorsten, wie schön!
Ja, es freut mich auch, bei dir wieder zu sein, Chris.
Ja, freue mich sehr. Also du warst auch schon mal in der Film-Talkshow, da warst du auch schon mal und jetzt warst du auch schon hier in meinem Peckham's Talk und ich freue mich immer wieder über dein Kommen auf jeden Fall. Du bist Astrophysiker. Wer dich nicht kennt, wie gesagt, arbeitest am Max-Planck-Institut. Die letzte Sendung, die wir gemacht haben, da ging es um das Thema Multiversum. Ja, werde ich hier mal verlinken. Das war auch ganz, ganz spannend. Es ist immer sehr spannend, mit dir zu sprechen, muss ich dazu sagen. Und das Thema, über das wir heute sprechen, das hast du mir vorgeschlagen. Ja, da hast du gesagt, hast mir irgendwann, und das ist schon ein bisschen länger her, hast du gesagt, da, das wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema für die Sendung. Und heute ist es endlich so weit. Also die Überschrift ist manipulative Kommunikation bei Mensch und Maschine. Das ist ein Forschungsgebiet von dir, kann man das so nennen?
Ja, nicht mein Hauptforschungsgebiet. Also wir haben bis heute noch nie über mein Hauptforschungsgebiet gesprochen, aber das ist vollkommen in Ordnung.
Was ist denn ein Hauptforschungsgebiet, bitte?
Informationsfeldtheorie.
Informationsfeldtheorie, aber da, damit kann ich, was heißt das? Damit kann ich ja gar nichts anfangen.
Sag ja, mal, was die, das ist die Informationstheorie, wie man für Felder, wie man erschließt, wie ein Feld aussieht. Beispielsweise in dem Bild, was du hinter mir siehst, siehst du das Polarisationsfeld, Lichtstrahlungsfeld der Milchstraße und das zeigt das Magnetfeld der Milchstraße an. Und wie man aus Daten solche Felder, solche Bilder von Feldern generiert, das ist eigentlich im Moment mein Hauptforschungsgebiet.
Ah, okay. Ja. Dass man das überhaupt sehen kann sozusagen, weil letzten Endes kriegt man erstmal nur die Daten.
Genau.
Und jemand muss diese Daten zu Bildern verarbeiten.
Genau. Und viele der Messgeräte messen nicht so, wie man sieht, sondern die messen irgendwelche Kombinationen von Helligkeitswerten, zum Beispiel über ein Raumgebiet aufsummiert, oder auch, wie viel Struktur ist dort angeregt. Ja. Und das heißt, man bekommt einfach irgendwelche Zahlen, die nicht direkt ein Bild ergeben, sondern das Bild muss erschlossen werden. Oft ist die Information unvollständig. Ja. Oft ist die Information auch fehlerhaft, Rauschen oder falsche Kalibration. Also die Signalstärke ist anders. Das bringt uns schon ein bisschen in unser nächstes Thema.
Ja, ich merke es.
Und das muss alles berücksichtigt werden. Das muss eventuell detektiert werden. Oh, dieser Detektor war nicht in Ordnung. Dessen Daten sind im Widerspruch zu drei anderen Detektoren, dann ist es wahrscheinlicher, dass der falsch liegt als die anderen. Mhm. Und die mathematische Theorie dazu und deren Umsetzung in Computerprogrammen, um Bilder wie dieses zu errechnen, das ist mein Hauptforschungsgebiet.
Ist das denn auch, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, ist es denn dann auch so, dass letzten Endes das, also wenn wir ein Bild von einem, sagen wir mal, vom Hubble-Teleskop bekommen oder James-Webb-Teleskop jetzt zum Beispiel, das neueste, dass es nicht haargenau so aussieht, wie wir letzten Endes, also das, wie das Bild dann eben präsentiert wird von der NASA zum Beispiel. Das ist eigentlich das echte Bild, also wenn wir da jetzt hinfliegen könnten, würde das alles nicht ganz so aussehen. Also es wäre vor allem nicht so farbenprächtig wahrscheinlich, oder?
Es kommt auf deine Augen drauf an. Also beim James Webb-Teleskop, das misst im Infraroten und das sieht andere Farben, als dein Auge sehen kann. Ja. Also da werden die Infrarotfarben schon in die sichtbaren Farben übersetzt, damit du das überhaupt wahrnehmen kannst. Das ist schon ein Unterschied. Ansonsten ist die, sagen wir mal, die Detektoren im Hubble und im James Webb-Teleskop, die sind noch ähnlich zu einer Retina von einem Auge. Mhm. Die haben noch mehr Ähnlichkeiten. Wir haben aber ganz andere Messmodalitäten. Zum Beispiel, dass so eine Schüssel über den Himmel fährt und dann immer nur misst, was an der Stelle ist. Und dann muss es den ganzen Himmel abfahren in einem Muster. Und daraus muss man das Bild zusammensetzen. Oder noch schlimmer, man hat ein Teleskop verbunden von Radioteleskopen, die elektromagnetische Welle einfach nur aufzeichnen. Also da ist ein elektrisches Feld an der Antenne, was dort wackelt, und man schreibt einfach ein Racket davon auf. Also man hat, ähnlich wie in der Tonspur, die jetzt gerade von unserem Gespräch aufgenommen wird, diese Auf- und Abbewegung an all diesen Antennenstellen, und dann verrechnet man aus diesem Gewackle, wie hell es in bestimmten Richtungen war. Und das Gewackle hat für einen Menschen keinen direkten Zusammenhang mit, wie hell es dort ist. Also da, also mathematisch gibt es da Beziehungen dazu, die kann man auch verstehen, aber so die Funktion, die Linsen in unseren Augen macht, dass sie das Licht bündelt und dann Dinge, die von einem Ort kamen, auch wieder auf einen Ort abbildet, das muss dort im Rechner passieren. Okay. Und genau, an solchen Verfahren, wie aus rauschbehafteten Verfahren Bilder der Wirklichkeit erzeugt werden können, forsche ich mathematisch, professionell im astrophysikalischen Bereich. Und die Methoden, die wir entwickeln, werden jetzt auch angefangen in anderen Bereichen genutzt. Zum Beispiel ein Teil meiner ehemaligen Studenten arbeitet an bildgebenden Verfahren für die Medizin. Mhm. Ja. Und jetzt bildet sich eventuell ein kleines Konsortium, wo das für die Festkörperphysik genutzt werden kann, also so Batterieforschung und solche Dinge. Mhm. Ja.
Okay.
Aber das Ganze, das hört sich jetzt nicht so an, als wäre das das Thema, über was wir gleich reden werden, aber es hat tatsächlich Zusammenhänge.
Ja, was mich ja interessieren würde, ist ja, wenn es fehlerhafte Daten gibt und die Maschine, also ich sage jetzt mal, die Maschine sendet diese Daten irgendwo hin, dann macht sie das ja nicht extra, oder? Also man würde ja sagen, wenn es um Manipulation geht oder um manipulative Dinge, dann steckt bei dem Menschen ja immer eine Intention dahinter, würde ich sagen. Bei der Maschine ja nicht, oder?
Bei den meisten Maschinen nicht, nein. Also wenn wir einen Detektor messen benutzen oder ein Thermometer benutzen, dann ist das nicht bösartig. Ja. Das will nicht. Das mag vielleicht kaputt sein und wir müssen detektieren, dass es kaputt ist, aber es versucht uns nicht absichtlich fehlzuleiten, um uns zu etwas zu bringen. Mhm. Das tun wir Menschen.
Ja.
Das tun wir Menschen. Das tun aber auch mittlerweile Maschinen. Ich meine, wir haben auf den sozialen Netzwerken nun mal auch sehr viele Bots,
ja,
die dort Texte reingeben, um politische Meinungen zu beeinflussen. Und das sind Maschinen.
Ja.
Maschinen, denen von Menschen Zielsetzung gegeben wurde, versuch doch mal, die Debatte in die und die Richtung zu lenken. Versuch doch mal, Demokratie schlecht aussehen zu lassen.
Mhm. Mhm.
Ja. Verwirr doch die Leute einfach.
Okay. Also ein bisschen.
Und an der Stelle,
ja,
kann man auch schon von bösartigen Maschinen reden. Die sind jetzt nicht von sich aus bösartig geworden, sondern da war ein Mensch dahinter, der hat gesagt, das, was ich will, das soll möglichst viele Leute erreichen. So viele Twitter- und X-Posts kann ich gar nicht schreiben, aber so ein Computer, der kann das natürlich 24/7.
Ja.
Und dann manipulativ wirksam sein.
Okay.
Und du siehst, wo der Übergang ist von...
Naja gut, aber das ist okay, ja gut. Also da muss man wahrscheinlich in erster Linie natürlich ein Bewusstsein dafür entwickeln, oder? Dass man sagt, okay, jetzt müssen wir erstmal uns damit auseinandersetzen, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich meine, im Grunde wissen wir das ja so ein bisschen. Letzten Endes ist ja so ein bisschen wie der heilige Algorithmus bei YouTube oder so, dass wir sagen, jeder, das wie eine Religion, jeder glaubt, dass der Algorithmus anders funktioniert. Keiner weiß, wie es wirklich funktioniert. Wie man.
Naja, die Leute bei Google sollten schon wissen, wie Algorithmus funktioniert.
Hoffentlich die, ja, die wissen es
auch. Naja, doch, der ursprüngliche Algorithmus ist auch bekannt, der PageRank-Algorithmus. Ja, nur mittlerweile ist der weiterentwickelt worden und es gibt andere und Google gibt den nicht mehr heraus und die sozialen Plattformen geben die auch nicht mehr heraus. Natürlich auch aus dem Grund, um nicht so leicht gehackt zu werden, in dem Sinne, dass Schwachstellen des Algorithmus ausgenutzt werden, um etwas anderes zu erreichen, was eigentlich mit dem Algorithmus erreicht werden sollte.
Hm. Ja gut, aber jetzt, wenn man nicht bei Google arbeitet, hat man davon, weiß, ist es trotzdem, hat es religiöse Züge, weil jeder sagt, okay, du musst das und das machen, dann kommst du weiter, wenn du das und das machst. Also, aber was man immer versucht stetig, ist den Algorithmus zu bedienen, ja, so als wäre er eine eigene Kraft. Man geht gar nicht mehr davon aus, dass man irgendwie, also es hat mit dem Menschlichen nichts mehr zu tun, sondern man versucht die Maschine ja fast zu manipulieren, was einem ja nicht gelingt immer, ja. So.
Sicher. Wir versuchen von dem Google die Ergebnisse zu bekommen, die uns weiterhelfen.
Ja.
Die Macher von Google wollen natürlich auch gewisse Dinge von uns, also in dem Fall, dass wir auf die Anzeigen klicken, die als ihr Businessmodell reingetan haben. Das ist zum Beispiel eine Sache, die jetzt Google speziell will. Also ich glaube, wenn intelligente Systeme miteinander interagieren, und wir müssen vielleicht drüber reden, was wir damit meinen mit intelligenten Systemen, dann, okay, vielleicht reden wir erst darüber, was intelligente Systeme sind. Darunter verstehe ich ein System, was intern eine Repräsentation der äußeren Welt hat und damit operieren kann, Schlüsse ziehen kann und Aktionen planen kann. Und die Aktion kann auch einfach sein, mit einem anderen intelligenten System zu kommunizieren und dessen Zustand zu verändern. Na, wie wir beide das gerade tun. Na, du lernst was von mir, ich lerne was von dir. Ja. Wir ändern unsere Bewusstseinszustände gegenseitig. Ja. Und dann, wenn du jetzt ein informationsverarbeitendes System wie Google oder eine soziale Plattform nimmst, die interagieren ja mit anderen intelligenten Systemen, mit uns Menschen, wir interagieren mit denen, die katalysieren gewisse Interaktionen zwischen uns und die sind intelligent bis zu einem gewissen Grad. Ja, ne, die haben auch eine interne Repräsentation der äußeren Welt. Die kennen ihre Nutzer. Die haben ein Abbild dieser Nutzer. Die können Vorhersagen machen, was werden diese Nutzer machen. Wenn ich ihnen zum Beispiel jetzt diese Möglichkeiten zum Anklicken gebe, worauf würden sie denn gerne anklicken? Also die haben schon in einer gewissen Art eine Intelligenz. Die haben Ziele. Die sind ihm zum großen Teil von Menschen gegeben worden.
Aber was heißt zum großen Teil? Haben Sie denn selber Ziele entwickelt? Wahrscheinlich nicht, oder?
Das kommt darauf an, wie genau die Zielsetzung vorgegeben wurde. Also wenn du jetzt ein sehr konkretes Ziel gibst, dann nein. Aber wenn du ein sehr abstraktes Ziel gibst und dann so ein zum Beispiel neuronales Netz trainierst, dieses Ziel zu lösen, ohne ihm den Weg vorzugeben, dann findet das vielleicht Strategien, die Unterziele hat, die uns gefallen mögen oder nicht.
Ah ja, okay.
Ne? Also nimm zum Beispiel, du trainierst einfach ein neurales Netzwerk darauf, Leute auf einer sozialen Plattform zu halten. Die soziale Plattform verdient Geld damit, dass die Leute da drauf sind. Einerseits auf Werbung gucken, andererseits Dinge über sich preisgeben, die vielleicht für Werbekunden, für Werbende interessant sind oder die man als Information über Menschen verkaufen kann. zum Beispiel, dass die schreiben Texte und dann kann man neuronale Netzwerke, die Texte generieren, darauf trainieren. Ja? Also du möchtest als Betreiber einer sozialen Plattform, dass die Leute da möglichst viel drauf interagieren und tun. Und dann sagst du so einem neuronalen Netz, ja, probier mal Verschiedenes aus. Wir haben ein weiteres neuronales Netz, das bewertet, wie gut deine Maßnahmen funktioniert haben. Und dann optimieren wir das Ganze. Ohne genau dem neuronalen Netz zu sagen, wie es denn vorgehen soll. Und das probiert was aus und das stellt dann plötzlich raus, dass wenn ich Aussagen, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Emotionen ansprechen, die polarisieren, dass die mehr die Leute auf den Plattformen halten als gemäßigte, wohldurchdachte Statements. Ja. Und schwupp, hast du nur aus der Zielgebung, ich möchte Leute auf der Plattform halten, etwas, was eine leicht bis stark toxische Atmosphäre automatisch erzeugt.
Naja, okay.
Einfach durch Botschaften, die dann aggressiver sind, die werden mehr Leuten präsentiert. Diese Leute reagieren darauf aggressiver.
Und das bewertet die Maschine ja an sich nicht. Das ist ja nee,
der Faktor. Maschine, die hat überhaupt, der Maschine ist das egal, die hat überhaupt keine Vorstellung davon, was sie mit den Menschen tut. Sie stellt nur fest, wenn ich solche Botschaften mehr anderen Leuten vorstelle, dann bekomme ich mehr Kunden. Und das ist gut. Das war die Zielsetzung, die mir gegeben wurde.
Ja. Das ist aber letzten Endes auch ein Abbild, wie wir Menschen funktionieren, oder? Weil wir machen das, wenn wir, sagen wir mal, einen Geschäftssinn haben, was wir ja meistens auch haben in gewisser Weise, der eine mehr oder der andere weniger, dann machen wir ja eigentlich auch sowas Ähnliches, oder? Das, was am besten funktioniert, darauf setzen wir. Egal, ob es toxisch ist oder nicht, oder?
Ja, ich hoffe nicht, egal. Oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich würde also sagen, nicht direkt. Also nicht, dass man sagt, okay, wenn ich direkt merke, dass mein manipulatives Verhalten sich direkt toxisch auswirkt, dann würde ich vielleicht nicht direkt das so machen. Aber wenn es einen Prozess in Gang setzt, und daraus entwickelt sich genauso irgendwann eine toxische Atmosphäre, aber meine Zielsetzung ist dadurch gesicherter. Ich verdiene damit einfach mehr Geld zum Beispiel, dann akzeptiere ich das.
Eventuell, ja. Es kommt drauf an, was deine Zielsetzung ist. Also. Und eventuell stellst du dann fest, dass Geld nicht alles war im Leben. Dass du vielleicht Dinge verlierst. Also kurzfristig kannst du mit solchen Strategien mit Sicherheit mehr Dinge erreichen.
Na gut, aber langfristig
verlierst du vielleicht Dinge, die vielleicht noch viel wertvoller waren.
Also aber ich sag mal so, vielleicht, weißt du, Person vielleicht oder so, oder ein kleines Unternehmen oder was auch immer, und dann kommt die Menschlichkeit, muss man dann auch definieren, was das ist, Menschlichkeit, aber kommt hinzu, also wie man es eigentlich versteht, Menschlichkeit, dass man sagt, okay, dann zum Beispiel, ich merke, Geld ist nicht alles, aber wenn ich ein Konzern bin, sagen wir mal, und bin jetzt dem Markt unterworfen, dann habe ich ja nicht diese Gedanken, dann bin ich ja eigentlich ähnlich wie eine Maschine, weil ich sage, es geht darum, es ist auch keiner, es gibt, sagen wir mal, gibt irgendeinen Vorstand und so, es gibt jetzt keinen einen Besitzer oder so, dann muss ich ja irgendwie gucken, wie ich mein Unternehmen weiter zum Beispiel wachsen lasse.
Ja, genau. Und das heißt, wenn du sagst, ich habe Firmen, deren Ziel ist einfach nur Geld zu verdienen, dann ist es nicht deren Ziel, dass es Menschen gut geht. Das kann ein Nebeneffekt sein, aber es könnte auch sein, dass die Aktionen, die die Firmen dann machen, eher dazu führen, dass es den Menschen nicht so gut geht. Dein Bild ist gerade unscharf. Aber
ja, das macht nichts, das wird wieder scharf, das stellt sich manchmal so ein bisschen.
Und wenn du sagst, so eine Firma ist auch etwas, was sich drauf optimiert, auf Gewinnmaximierung, wenn das Einzige ist, was die Firma tut und sie keine Beschränkungen hat, dann wird sie natürlich alles tun, um minimale Löhne zu machen, die Leute möglichst abhängig zu halten, und so weiter und so fort. Und ich denke, aus der Logik allein ergibt sich schon, dass wir sowas wie gesetzliche Regelungen brauchen. Der absolut freie Markt wäre eine Katastrophe.
Also ich meine ja einfach nur dieses Spiegelbild, wie man eigentlich dann eine Maschine letzten Endes auch füttert oder programmiert oder eben was man der so mit auf den Weg gibt, sage ich mal.
Ja.
Das hat ja, wir können ja natürlich nur aus dem Fundus schöpfen, den wir selbst auch repräsentieren. Also so wie wir Menschen sind, so machen wir auch unsere Maschinen. Ich glaube, das macht ja auch Sinn. Ob die Maschine dann ein komplett anderes Verhalten an den Tag legen kann, ist ja eigentlich eher unwahrscheinlich, oder?
Nicht unbedingt. Also du kannst schon, wenn du Maschinenstrategien selber suchen lässt, in dem Raum der Strategien, diese, da können die dich überraschen. Also das hatte ich mal als Jugendlicher, habe ich eine Computersimulation geschrieben, die so einen evolutionären Prozess simuliert hat. Da habe ich was nachsimuliert, das hat die Idee, hatten schon andere. Da läuft so ein kleines Wesen über eine zweidimensionale Welt und sucht nach Futter. Und Futter waren helle Punkte auf dem Bildschirm. Ja. Ja, also so ein Punkt, der läuft da rum, und wenn er anderen Punkt findet, dann kriegt er Energie, und wenn er Energie genug hat, dann darf der sich teilen, und dann hat man wirklich zwei Kopien von denen, die leicht modifiziert sind, dass man halt eine Mutation drin hat. Also die, jedes von denen hatte eine kleine Zeichenkette, die gesagt hat, wie es sich verhalten hatte. Geh geradeaus, dreh dich nach links, mach eine Zufallsdrehung, geh drei Schritte vorwärts und solche Sachen. Und bei jeder Teilung wurde da eine kleine Mutation eingebaut, dass das ein bisschen anderes Programm war. Das heißt, die haben sich evolviert. Und da gab es dann Wesen, die ganz schnell im Viereck gelaufen sind. Und dann dachte ich, na gut, die haben ganz schnell alles weggefressen in dem Viereck und dann sterben die aus. Ich war aber ein bisschen faul beim Programmieren. Ich habe keinen Unterschied gemacht, ob ein Bildschirmpunkt leuchtet, weil da Futter ist oder weil da die Anwesenheit eines Wesens angezeigt wird. Das heißt, die konnten Energie gewinnen, wenn sie übereinander weggelaufen sind, ohne sich zu töten.
Ah, okay.
Und dann hatten sich Kolonien plötzlich gebildet, von welchen, die im Viereck liefen, alle zusammen und sich gegenseitig am Leben hielten. War ein Programmierfehler in der Welt, die ich erschaffen hatte.
Yeah.
Und dieser evolutionäre Algorithmus hat ihn gefunden in manchen der Simulationsläufe, und dann hatte ich da diese Kolonien von den Viechern, die das ausgenutzt haben, und das war etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Hätte ich können, ich hatte ja diese Welt erschaffen, ich hätte damit rechnen können, dass sowas passiert, aber ich hatte halt nicht dran gedacht. Also erwarte nicht, dass jede Lösung, die Maschine dir liefert, auch eine ist, die ein Mensch gefunden haben müsste.
Jetzt ist ja das eben dieses Thema manipulative Kommunikation bei Mensch und Maschine. Du hast ja auch eben einen Test gemacht, durchgeführt, das, was du mir auch geschickt hast im Vorfeld, was ich mir durchgelesen habe, diese Arbeit eben dazu, zusammen mit einer anderen Forscherin, ne, soweit ich weiß.
Mit zwei
sogar. Und da geht es ja auch ein bisschen darum, dass die Maschinen eigentlich gegenseitig erkennen. Also das ist so, da stand ein ganz schönes Wort, und zwar stand da Maschinentratsch. Das fand ich ein total tolles Wort, das habe ich noch nie gehört. Eine neue Wortbildung, der Maschinentratsch. Also die tratschen miteinander, die Maschinen,
genau,
sozusagen.
Ja.
Und müssen aber letzten Endes auch bewerten, wer lügt und wer nicht. Sie reden darüber, auch über dieses Thema eigentlich. Sie reden über Lügen, oder? Oder
ja,
über Tratsch.
Ja, soll ich es kurz beschreiben?
Ja, beschreib es mal, ja.
Genau, also vielleicht erstmal die Motivation, warum wir das gemacht haben.
Ja.
Wir wollten verstehen, wie manche toxische Kommunikationsstrategien, die wir bei Menschen sehen, wie die funktionieren, warum die funktionieren, was die tun. Und das bedeutet für mich als theoretischen Physiker, ich will ein Modellsystem haben, welches ich studieren kann, mathematisch oder in Computersimulation. Also haben wir gesagt, lass uns mal eine Computersimulation schaffen, in dem Phänomene wie toxische Kommunikation auftreten können und deren und die wirken können. Jetzt sind wir Menschen fürchterlich komplizierte Dinge, und je mehr ich versucht habe, menschenähnliches Verhalten zu programmieren, desto mehr sehe ich die Vielschichtigkeit und die Komplexität, die wir haben. Also haben wir gesagt, lass uns das so weit reduzieren wie nur möglich, damit die Effekte, die wir sehen wollen, auftreten können, aber alles andere ignoriert ist. Also diese Maschinen, wir nennen sie Agenten, ja. Das sind im Prinzip Teile von einem Computerprogramm, die reden miteinander, die versuchen voneinander zu lernen, die versuchen rauszufinden, wie die anderen sind. Jeder von denen hat eine Eigenschaft, die nennen wir Ehrlichkeit, die gibt einfach an, wie häufig derjenige ehrlich ist. Und in der Computersimulation ist das einfach eine Zufallsentscheidung. Also nicht ganz so strategisch, wie wir Menschen das machen. Am Anfang haben wir gesagt, lass uns mal einfach sagen, die würfeln und jedes Mal gucken sie, aha, bei der Zahl bin ich jetzt ehrlich oder nicht. Und die versuchen voneinander rauszufinden, wie ehrlich sie sind, gegenseitig. Und sie versuchen die anderen zu überzeugen, dass sie ehrlich sind. Insbesondere, wenn sie das nicht sind. Ja. Gut, jetzt brauchen die ein Thema, über welches die reden können. Und man könnte natürlich eine ganze Welt einführen mit all den Dingen, worüber die reden können. Aber über ein Ding müssen sie auf jeden Fall reden, nämlich wie ehrlich sie und jeder sind. Also ein Thema muss da drinne sein, nicht? Also die ehrlich. Und dann haben wir festgestellt, eigentlich reicht das. Okay. Natürlich gibt es noch mehr Themen und in der richtigen Welt und um das realistisch zu machen. Aber um eine Reihe von Phänomenen zu sehen, ist es vollkommen ausreichend, dass die einfach nur darüber reden, wie ehrlich jeder ist. Und das eventuell ehrlich oder unehrlich. Mhm. Also eine sehr kleine, sehr geschlossene Welt. Die ersten Simulationen waren dann drei Agenten, die miteinander geredet haben und die halt nur von sich und den anderen immer gesagt haben, ja, ich denke, der und der ist so und so ehrlich und ich bin mir so und so sicher. Und was denkst du denn? Und dann kam die Antwort zurück und dann kam das nächste Thema. Und das war's. Mhm. Ja, und die haben natürlich gleichzeitig versucht zu lernen, wie ehrlich die sind. Wir haben denen Hinweise gegeben. Wir haben gesagt, in 10% der Lügen verraten die sich durch irgendwas. Wir haben das Erröten genannt, aber das war halt nur ein Wort für irgendwas zeigt an, das war jetzt eine Lüge. Mhm. Und die wussten, dass 10% der Lügen auch sowas anzeigen.
Aber hatten die irgendwie eine Andeutung? Also konnten die damit was, die wussten, okay, 10%, das heißt, die Maschine sagt, okay, rechnet wahrscheinlich ja irgendwie von den Aussagen, also sie kriegt dann 10 Aussagen und dann weiß die, eine davon ist jetzt eine Lüge.
Nee, das war so. Wenn ein Agent lügt, wird ausgewürfelt und in 10% der Fällen kommt neben der Botschaft der Lüge auch noch das Signal, dies ist eine Lüge.
Ah, okay. Und wie kommt das Signal? Also was ist das für ein Signal?
Das ist einfach ein Austausch von Daten in einem Computerprogramm. Also es ist egal, ob das jetzt Sprache wäre. In dem Fall wäre das einfach nur ein Flag, ein Fähnchen, ein Bit, was gesetzt wurde. Dies ist eine Lüge.
Wäre das denn vergleichbar, wie wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren und dann gibt es Leute, die sagen, okay, also wenn jemand zum Beispiel immer öfter wegschaut, dann lügt er. Oder so, genau. Das wäre so vergleichbar.
Das wäre sowas Vergleichbares. Also angenommen, oder jemand errötet vollkommen. Und es gäbe keinen anderen Grund, warum Menschen erröten würde. Sowas in der Art, nicht?
Okay.
Ja? Okay. Also wenn die dieses Zeichen geben, dann haben sie Pech gehabt, dann weiß der Gesprächspartner, das war jetzt eine Lüge.
Aber da muss ich dich mal fragen, weiß die, also wenn da irgendwelche Bits und Zahlen dann da hin und her irgendwie geschossen werden und dann weiß die Maschine, okay, das ist für eine Lüge.
Ja.
Hat sie vorher die Information, dass diese Bits und diese Zahlen, dass die das bedeuten?
Absolut, die brauchen sie, genau.
Genau, das brauchen sie.
Genau,
das können sie sich nicht selber.
Nee, das ist dir mitgegeben worden. Also die Grammatik, mit der sie sich unterhalten haben, die Sprache und die Bedeutung von all Dingen, das mussten sie nicht noch erlernen. Ja. Im Prinzip, wir Menschen müssen das alles erlernen. Und wir haben tatsächlich auch später dann Computersimulationen gemacht, wo wir gesagt haben, ja, die müssen erstmal rausfinden, dass dieses Zeichen eine Lüge bedeutet. Das hat zu ganz interessanten Effekten geführt. Kann ich vielleicht später noch drüber reden. Aber in den ersten Simulationen haben wir denen das einfach mitgegeben. Wir haben gesagt, okay, das sind jetzt schon Erwachsene, die haben das schon irgendwie gelernt, die wissen das und wenn die dieses Zeichen sehen, dann wissen die, das ist eine Lüge.
Also das heißt, der eine Agent, der schießt irgendwann diese Zahlen raus und dann weiß genau. Der andere Agent, jetzt Lüge.
Genau. Oder okay. Ich weiß nicht, dass es eine Lüge war. Könnte wahr sein, könnte ehrlich sein oder könnte eine Lüge sein. Kann ja trotzdem noch eine Lüge sein.
Ja, okay. Aber was macht die Maschine mit so einer Information?
Mit der zweiten?
Ja.
Also erstmal mit der ersten ist ganz einfach.
Ja.
Es registriert, der hat gelogen. Ich tue meinen Lügenzähler für den um eins hoch.
Ja.
Eine okay. Lüge mehr. Okay. Ja. Was der gesagt hat, das ignoriere ich besser. Ja. Weil das war eigentlich nur konstruiert, um mich in eine Richtung zu schieben. Das hat keinerlei Informationen über die Wirklichkeit. Ja. Das hat allerhöchstens Informationen über das, was der andere denkt, was ich denke.
Ja.
Und in welche Richtung möchte er mich schieben. Aber über die Wirklichkeit es sagt mir etwas über dessen Wissen und Intentionen aus, aber es sagt mir nichts über die Wirklichkeit aus. Also ignoriere ich das in meinem Update von der Welt.
Ja.
Okay. Jetzt nehmen wir mal an, jemand schickt eine Botschaft und die kommt an als absolut wahr. Wie kann das passieren? Da haben wir auch den Agenten gesagt, wenn jemand über sich schlecht redet, wenn er sagt, ich bin ein Lügner oder ich lüge viel mehr, als du glaubst, dann sagen die ja, das würde der ja nie tun, wenn er lügt. Der redet gerade ehrlich.
Ja, ja, klar.
Okay, und was in dem Fall passiert ist, der Agent versucht zu extrahieren, was ist da an neuer Information drin? Was ist sozusagen, wie viel mehr Lügen und wahrhaftige Aussagen seitdem das letzte Mal, dass ich ihm was glaube, er gesagt hat, also wie viel sind dazugekommen? Und die nehme ich dann auch auf und sage, okay, das addiere ich jetzt bei meinem Zähler für Lügen und ehrliche Aussagen über die Person, über die es da geht, über den Agenten, die es geht, tue ich dazu. Okay? Mhm. Also in dem Fall, wo der Agent überzeugt ist, es ist absolut wahr, ist es auch relativ einfach, wie er das einbaut.
Mhm.
Schwierig wird es jetzt in dem Fall, wo das nicht so klar ist.
Ja.
Ja. Und da kann man aber sagen, okay, wenn er das als Lüge identifizieren würde, wüsste er, wie er sein Gedächtnisinhalt verändert. Wenn er das als Wahrheit wahrnimmt, auch. Wenn jetzt das unklar ist, dann versucht er eine Wahrscheinlichkeit.
Okay, eine Wahrscheinlichkeit
zu berechnen, dass das eine ehrliche Aussage war. Und er benutzte alle möglichen Anzeichen dafür.
Mhm.
Zum Beispiel ein Anzeichen, und ich glaube, das ist ähnlich zu dem, was wir Menschen tatsächlich auch tun. Er vergleicht die Aussage mit dem, was er glaubt über die Welt. Und wenn das in der Nähe davon ist, dann ist er eher gewillt, das als wahr anzunehmen, als wenn das vollkommen fernab ist. Weiterhin, und das ist super wichtig, er faltet noch rein, wie ehrlich er glaubt, dass der andere ist. Auch wenn ein chronischer Lügner mir mal was etwas erzählt, was vielleicht wahr sein könnte, bleibe ich immer noch skeptisch.
Ja, vor allem finde ich, ist ja auch ein bisschen der Unterschied so dazu, dass wenn ich sage, okay, es gibt solche Wahrheiten, auf die haben wir uns geeinigt, zum Beispiel, dass wir in einem, dass die Erde rund ist oder dass wir in einem Universum leben oder so. Aber wenn es jetzt so subjektive Dinge sind zwischen zwei Menschen, dann finde ich, ist natürlich dann geht es ja um Subjektivität. Das heißt, natürlich bin ich vielleicht gewillt, jemanden nicht anzulügen in dem Sinne, weil wir ja wahrscheinlich, glaube ich, das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, dass wir dauernd, ja, wenn man es hochrechnet, dauernd lügen eigentlich. Aber das ist immer ja auch immer die Frage der Definition, ja. Aber dass wir Dinge natürlich im Subjektiven dann erzählen, wie wir aus unserer subjektiven Sicht das halt sehen oder empfinden. oder es vielleicht jetzt auch gerade nötig ist, zu glauben, das zu tun, weil wir, keine Ahnung, es ja. kann ja auch was Positives sein. Wir wollen jemand aufbauen oder irgendwie so, erzählen vielleicht ein bisschen mehr oder schmücken es eher aus und so. Das wäre ja dann auch eine Lüge. Und deswegen finde ich, ist es natürlich im Subjektiven viel schwieriger und gar, vielleicht auch gar nicht vergleichbar mit einem Maschinenverhalten, als im großen Ganzen für Dinge, auf die wir, also wie was Mathematisches, auf was wir, was halt so ist, wie es ist.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich weiß schon. Also es gibt Bereiche, wo es sehr schwer ist, festzustellen, was ist wahr und falsch. Und Aussagen in diesen Bereichen, ja, wenn du jetzt mir was über deinen emotionalen Zustand sagst, dann muss ich das so akzeptieren.
Ja, zum Beispiel. Genau.
Ja, ist schwer für mich nachzuprüfen, obwohl ich natürlich dein Gesicht im Moment sehe und deine Stimme höre, was mir schon Hinweise gibt.
Ja.
Ja, also ich gehe zum Beispiel im Moment davon aus, dass du nicht sehr verärgert mit mir bist.
Ja, wer weiß.
Ja, genau. Ja, so ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, aber vielleicht ist das auch mehr meine Hoffnung.
Ja, bin schon ziemlich sauer. Da reden wir später drüber. So, ja.
Okay. Ja. Dann wird das heute doch noch länger.
Huh? Nee, aber ja, natürlich, klar. Also solche Sachen schon, aber so wirklich ich bin immer dazu gewillt, dass ich mir letzten Endes, wenn mir jemand was erzählt, dass ich mir immer eher überlege, wer das ist, der mir das erzählt. Und dann spielt natürlich nochmal eine große Rolle, also nicht wer das ist im Sinne von, ist er jemand, der gerne lügt oder nicht lügt, sondern was für eine Beziehung habe ich eigentlich zu dem. Das ist immer eigentlich für mich so das Wichtigste. Dementsprechend bewerte ich auch die Information. Ich bewerte sie aber auch im Sinne von, interessiert es mich oder interessiert es mich nicht, natürlich.
Ja. Aber zum Ersten ist, deine Beziehung zu dem sagt dir was über die Intention von dem aus.
Ja.
Und das ist für dich dann sozusagen, sind das gute Intentionen, sind das schlechte Intentionen? Eine Person, die gute Intentionen von der für dich hat, für den nimmst du natürlich auch leichter was an.
Das stimmt. Also ich bin eher gewillt zu glauben. Ja.
Unsere Agenten sind extrem vereinfacht. Also du sprichst jetzt über Dinge, die unsere Agenten nur teilweise können. Die können vielleicht schon Intentionen registrieren. Wenn sie jemanden lügen sehen, dann wissen sie, aha, der will das. Und warum sollten die Intentionen haben? Hm. Na, wenn deren Ziel es ist, möglichst ehrlich zu erscheinen, dann freuen die sich natürlich über jeden, der gut über sie redet. Hm. Und ärgern sich über jeden, der schlecht über sie redet. Und dann wollen sie natürlich, dass den Leuten, die gut über sie reden, geglaubt wird und den Leuten, die schlecht über sie redet, nicht geglaubt wird.
Ja.
Also ein Lügner würde sofort versuchen, seine Freunde in einem besseren Licht dastehen zu lassen und seine Feinde in einem schlechteren. Und das haben wir unseren Agenten einprogrammiert, das machen die. Ja, die führen Freundschaftslisten und Feindeslisten und versuchen dann, wann immer sie lügen, eventuell gut oder böse über die zu tratschen.
Also letzten Endes lernen sie immer mehr dann doch dazu eigentlich an dem Fall. Also sagen wir mal, sie haben einen...
Die Strategie lernen sie nicht. Die geben wir ihnen, da machen wir so Experimente. Da gucken wir einfach, wie funktioniert diese Strategie. Und da haben wir uns ein bisschen orientiert an dem, was wir Menschen machen. Da haben wir so verschiedene Strategien abgeguckt. Könnte ich gleich beschreiben, ist ganz lustig. Und wir haben uns auch an den Was sind die Möglichkeiten in diesem Spiel, in dieser kleinen Welt, die wir da programmiert haben? Was ist da möglich? Ja, welche Optionen haben die? Die können sich aussuchen, mit wem sie reden und über wen sie reden. Das Lügen oder Ehrlichsein überkommt sie einfach. Das suchen die sich erstmal nicht aus. Aber wenn sie denn lügen, wenn sie ehrlich sind, sagen sie, was sie denken. Und wenn sie denn lügen, können sie immer noch entscheiden, in welche Richtung sie die Lüge schieben und wie stark. Da haben sie schon eine Reihe von Wahlmöglichkeiten, die schon erlaubt, eine ganze Reihe von Strategien, die man insbesondere in dem in dem toxischen Spektrum von Leuten findet, also in der dunklen Triade aus Machiavellismus, Narzissmus, Machiavellismus und Soziopathie. die man da findet, die können wir, Strategien, die dort auftreten, die können wir nachprogrammieren und gucken, ob die funktionieren.
Was sind das für Strategien?
Also eine Strategie, die haben wir die dominante Strategie genannt. Sie ist, rede immer mit dem, von dem du glaubst, dass alle glauben, dass er der Ehrlichste ist, also dem alle glauben. Mhm. Also, und rede über dich selber. Mhm. Mach, überzeug den, wie toll du bist. Und dann, wenn du den überzeugt hast, überzeugt er die anderen.
Ah, okay. Okay.
Und in der Hälfte der Simulation funktioniert das ganz toll. In der Hälfte funktioniert es auch nicht. Also ist eine High-Risk, High-Gain-Strategie. Funktionieren in dem Sinne, dass dann dieser Agent schafft, die anderen zu überzeugen, dass er sehr ehrlich ist. Zu dem Punkt, dass sie ihn überzeugen, dass er selber ehrlich ist. Obwohl er bei jeder seiner Lüge registriert, dass er lügt.
Okay.
Also die können von dem das Selbstbild sogar Selbstbild dazu bringen, dass er, obwohl er sich selber beim Lügen beobachtet und das auch registriert, dass er glaubt, er wäre ein ganz toller, ehrlicher Kerl. Okay. Ja, also das ist so dieser Prozess des narzisstischen Supply,
ja.
Der in der Psychologie beobachtet und beschrieben wird, den haben wir gesehen, funktioniert in dieser Computersimulation und tritt dort auf. Also das haben wir nicht reinprogrammiert. Das war ein Ergebnis von den einfachen Regeln, die wir hatten und von der Strategie, die er gefahren hat.
Echt?
Ja. Sind dann plötzlich Phänomene aufgetaucht, die man aus der Psychologie kannte.
Das ist ja sehr merkwürdig. Warum ist das denn so?
Weil das wahrscheinlich generische Eigenschaften sind, diese Art von Kommunikation über Reputation.
Das ist ja merkwürdig. Ja, okay.
Also, wenn du mich fragst, gibt es narzisstische Aliens, dann würde ich sagen, wahrscheinlich ja.
Ja.
Weil, oder jedenfalls die solche Strategien verwenden, ja. Weil als soziale, intelligente Wesen müssen wir Reputationssysteme aufbauen, wir müssen uns ausdenken, und wir müssen uns ein Bild davon machen, wie ehrlich die Leute um uns herum sind und versuchen, wenn es von Vorteil als ehrlich zu erscheinen oder als kompetent zu erscheinen, was jetzt eine andere Dimension wäre. Und dann wird es immer wieder welche geben, die versuchen, diese Reputationssysteme zu hacken, als ehrlich oder kompetent zu erscheinen, ohne es zu sein.
Okay.
Und eine Strategie ist halt, überzeuge jemanden, der andere Leute überzeugen kann, dass du ehrlich bist, bearbeite den so, bis dessen mentale Verteidigung zusammenbricht und dann arbeitet der für dich.
Wahnsinn.
Und das ist was Narzissten zum Beispiel tun.
Aber wie, du bist kein Psychologe, du bist Astrophysiker.
Nein.
Ja. Und natürlich, ja. Du näherst dich da nochmal ganz anders an das Thema ran, aber das hat ja eben latent auch was damit zu tun, wie Menschen funktionieren. Wie würdest du mit deinen Worten denn beschreiben, warum Menschen solche Strategien fahren? Also, weil normalerweise, weißt du, man kommt auf die Welt und dann denkt man ja erstmal, alle sind lieb oder alle haben gute Intentionen und dann irgendwann stellt man fest, naja, doch nicht alle. Und dann gibt es da auch nochmal Unterschiede. Es gibt welche, die vielleicht mal doof zu dir sind, aber es gibt welche, die tatsächlich ein Netz aus Intrigen spannen, bewusst oder nicht bewusst, keine Ahnung, wie das funktioniert, um dich für irgendetwas in irgendeine Sache einzuspannen oder dass sie sich von dir im Grunde wie eben ernähren, sage ich mal fast. Also, dass sie sich wie einspannen, wie versklaven, fast schon ohne, dass du es merkst. Wie würdest du mit deinen Worten denn, also, warum machen wir das? Also,
Also, ich kann natürlich auch nur spekulieren, weil sozusagen die inneren psychologischen Prozesse, die ablaufen in Menschen, die simulieren wir nicht und da bin ich auch nicht kompetent. Aber ich kann eine interessante Beobachtung aus den Simulationen beschreiben. Wir haben uns angeschaut, wir haben mal 50 Agenten miteinander reden lassen, von absolut unehrlich bis komplett ehrlich, das ganze Spektrum, und haben uns dann angeschaut in dem Netzwerk, was ich da gebildet hatte, wie gut wissen die, wie ehrlich ihre Umgebung ist. Ne? Wie gut haben die das verstanden? Und dann haben wir festgestellt, dass die Unehrlichsten am besten wussten, wie ehrlich jeder um sie herum ist.
Okay.
Und das war, warum? Die sind nicht schlauer als die anderen. Ja. Du würdest vielleicht sagen, die brauchen das, um unehrlich zu sein. Aber nein, wir wissen, wir haben den Code geschrieben. Wir wissen, diese Gedanken haben die nicht gemacht. Warum hatten die ein besseres Bild der Ehrlichkeit der anderen um sie herum? Mhm. Und der Grund war, wenn ein Agent zu einem anderen Agent lügt, dann muss der ja irgendwas sagen. Wenn er jetzt irgendwas sagt, was ihm in den Kram passt, aber komplett weit weg ist von dem, was der andere glaubt, dann fliegt die Lüge nicht. Die wird als Lüge erkannt und das ist schlecht für ihn. Also muss er etwas sagen, was in der Nähe von dem ist, was sein Opfer glaubt, aber ein bisschen in die Richtung geschoben, die ihm gefällt. Okay, er muss also wissen, was der andere glaubt. Okay?
Ja.
Jetzt ist das Problem, von einem pathologischen Lügner weißt du nicht, was er glaubt. Weil das sagt er dir nie.
Ja.
Der sagt dir alles. Der sagt dir, was du glaubst. Und arbeitet damit. Aber was er glaubt, hast du keine Ahnung.
Ja.
Weil er das niemals sagt. Das heißt, dieser Agent war geschützt gegen Lügen. Die anderen wussten nicht, wie sie zu ihm lügen sollten.
Ja, ja, okay.
Weil der hat ihnen immer nur ihr eigenes Wissen, ihr eigenen Glauben verzerrt wiedergespiegelt. Und das hat er natürlich ganz leicht als Lügen erkannt. Ja, der erzählt mir ja, was ich ihm erzählt habe, aber nicht, was ich glaube. Das ist ja was anderes.
Mhm.
Und damit konnte der klar, können die unehrlichen Agenten ganz klar erkennen oder klarer erkennen als die anderen, wer ist ein Lügner um mich herum und wer ist ehrlich.
Mhm. Lustig, okay. Nicht? Das ist faszinierend,
so. Ja. Ja, und dann dachte ich, oh wow, stell dir mal folgende Situation vor. Ein Kind mit manipulativen Eltern.
Ja.
Die manipulativen Eltern wollen, dass das Kind irgendwas tut und manipulieren das Kind dahin. Das Kind kriegt irgendwann raus, dass wenn die Eltern nicht wissen, was es denkt, was es will, was es mag, was es getan hat, dass es für die Eltern schwieriger ist, es Dinge zu machen, von denen dann sagt, oh, das wollte ich eigentlich gar nicht tun. Das war jetzt eigentlich gar nicht, was mir gefällt. Das war das, was meiner Mami oder meinem Papi gefallen hat.
Ja.
Dieses Kind kann entdecken, oh, wenn ich die anlüge, das schützt mich vor deren Manipulation. Und schwupp hast du einen Mechanismus, wie manipulatives Verhalten in die nächste Generation vererbt wird.
Ah ja, okay.
Ja? Ja. Also das war wieder ein sozusagen emergentes Verhalten von unserem System. Plötzlich sahen wir, die Lügner haben einen Vorteil, sehen klarer, wie ihre Umwelt sind geschützt gegen Lügen, einfach weil die ihre Umwelt nicht weiß, was sie denken und damit die Umwelt es schwieriger hat, sie zu belügen. Das schützt sie, was dann in einer Evolution denen, was in dem Lernprozess sie dahin hinbringen zu können, chronisch zu lügen.
Als Strategie halt.
Als Strategie, als Verteidigungsstrategie, um sie zu schützen.
Also ist es eigentlich nur ein Schutz, kann man sagen.
Das weiß ich nicht, aber es ist einer, das ist eine der Möglichkeiten, wie das entstehen kann. Als Schutz gegen solche Strategien wähle ich selber diese Strategie und trage die dann weiter in die Gesellschaft, in die nächste Generation.
Also ich meine, als Schutz, ich will das damit gar nicht so runterspielen, weil natürlich merkt man ja auch dann, wenn man sich psychologisch damit auseinandersetzt, ich habe ja hier auch schon ein paar Sendungen über das Thema Narzissmus zum Beispiel gemacht, merkt man ja, dass es nicht nur Schutz ist, sondern dass es natürlich auch wie eine Manipulation ist dann, also sich auswirkt, wie dass eben, sagen wir, Menschen mit narzisstischen Störungen dann anfangen, ihre Kinder oder ihre Partner oder was auch immer, wen auch, oder Freunde, so zu manipulieren, dass sie im Grunde ja das so funktionieren, wie die das gerne hätten.
Ja. Ja klar, das kann dann, also das kann vielleicht als Schutz entstehen und dann entdeckt man, oh, das kann ich ja auch noch benutzen, wenn ich jetzt noch nicht nur meine Lügen mache, um die anderen zu verwirren, sondern meine Lügen auch noch benutze, um die in eine gewisse Richtung zu schieben, ist das dann relativ wahrscheinlich, dass das dann auch, ich will nicht sagen, das muss so passieren oder das ist der Hauptmechanismus, aber das ist ein Mechanismus, der sich aus diesen Computersimulation von einem total vereinfachten System ableitet Effekte, die schon dort auftreten, die auch in der wirklichen Welt auftreten sollten, können solche Dinge erklären.
Aber natürlich, also ich denke natürlich, die, also wenn man das vergleicht, dann ist das ja wie eine Strategie, sagen wir mal, das ist dann letzten Endes, wenn man es runter reduzieren würde, auch und sagt, ja, da passiert das, also bei einem Menschen zum Beispiel passiert das, dann macht er das, dann macht er das, dann macht er das. Der eine natürlich dann auch so ein bisschen wie so ein Wurzelsystem, der eine geht mehr in die Richtung, der andere mehr in die Richtung und so. Aber auf der anderen Seite gibt es ja dann wieder bei Menschen auch die Beobachtung, dass sie trotz alledem vielleicht aus irgendwelchen Gründen heraus dann trotzdem sich ganz anders verhalten. Vielleicht, auch wenn sie, sagen wir mal, in einem toxischen Umfeld groß werden, das aber nicht für sich so benutzen. Und dann eben dementsprechend auch, wenn es um Lügen geht, weißt du, also dass man zum Beispiel sagt, wenn es um Intuition geht, das ist ja auch irgendwie, man sagt, ich weiß nicht, wie du über das Konzept der Intuition, was du davon hältst, sag ich mal, als Physiker, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden vor mir habe, dann würde ich auch sagen, es gibt ja auch Dinge, wo ich sage, ich spüre, da stimmt was nicht. Mhm. Und habe vielleicht gar keine, und es ist halt die Frage, habe ich dann Anzeichen, die ich nicht merke, oder ist es ein Gefühl aus dem Inneren heraus?
Ich glaube, das ist beides. Also es gibt Anzeichen, die, was heißt, du nicht merkst. Du, damit redest du von deinem Bewusstsein, aber du hast immer noch darunter liegende große Maschinerie, die unheimlich viel Datenverarbeitung für dich macht und nur Schlüsse zieht und irgendwelche Signale empfängt und sagt, oh, das bedeutet das und das. Und dann dir nur noch mitteilt, oh, der scheint so und so zu sein. Und das ist sozusagen diese Logik, die findet statt, ohne dass du sie bewusst wahrnimmst. Aber trotzdem sind das Denkprozesse in dir. Also diese Intuition von dir, von der du redest, sind wahrscheinlich akkumuliertes Lernen. Das sind neuronale Netze in deinem Kopf, die lernen gewisse Zusammenhänge, ja, die lernen den Zusammenhang zwischen den Sinneseindrücken und den Emotionen des Partners, mit dem er redet und all solche Dinge und geben dir nur das Endergebnis. Das Signal, auch von dem die das ableiten, sagen die deinem Bewusstsein gar nicht mehr. Und du hast dann nur so ein Gefühl, aber da gab es tatsächlich Anzeichen und im Prinzip könntest du wahrscheinlich auch mit logischem Nachdenken zu sagen, okay, dieses Anzeichen hat das angezeigt in der Kombination mit jenem, bedeutet das meistens dieses, also Obacht. Ja, aber ja, diese ganze Logik ist versteckt vor deinem Bewusstsein, die passiert einfach und da kommt nur an Obacht.
Das heißt, ich bin als Mensch in der Lage, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also ich arbeite ja noch in der Gastro als Barkeeper, wenn, sagen wir mal, es kommt einer rein, mit dem stimmt irgendwas nicht, ja, so. Und das werden wir dann alle irgendwie 5 Minuten später herausfinden, dass mit dem was nicht stimmt. Und er kommt rein und man merkt in dem Moment, oh, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja. Dann merke ich schon in dem Moment, eigentlich merkt mein System, dass der irgendwie eine falsche Bewegung oder was auch immer gemacht hat, die ich registriert habe, ohne dass sie mir bewusst ist.
Genau.
Das würdest du so sagen?
Ja.
Okay.
Und ich würde auch wetten, das ist so. Also außer dein System liegt falsch, dann hast du irgendwas fehlinterpretiert, aber wahrscheinlich, ich meine, die Flut an Informationen, die deine Augen und Ohren verarbeiten, ist gigantisch. Und ein winziger Bruchteil davon, ein kleines Destillat, kommt dann in dein Bewusstsein an. Und auf diesem Weg kann schon aus, wie der geht, oh, der will eine Schlägerei anfangen, dieser Schluss schon passiert sein. Ohne dass du jemals eine Schlägerei gewesen sein musst, aber du hast vielleicht schon in genug Hollywood-Filmen gesehen, wie so jemand in so eine Bar reinkommt, der eine Schlägerei anfangen will. Und der hat die gleichen Filme gesehen.
Ja, genau. Also so eine Bar ist es jetzt nicht. Es gibt jetzt keine Schlägereien bei uns, aber ich meine, letzten Endes, also ich spreche ja trotzdem von Nuancen. Also, dass man sagt, wirklich diese ganz kleinen Dinge, die dann passieren. Aber denkst du denn, eine Maschine könnte so weit gehen, dass sie auch sowas registrieren kann?
Absolut.
Absolut.
Wahrscheinlich tut sie das jetzt schon.
Okay.
Also wenn du neuronale Netze drauf trainierst, Zusammenhang zwischen Körperhaltung, Mimik und Aktionen, die die Leute machen oder auf der Skala aggressiv oder lieb, ich glaube, deren Trefferquoten wäre gar nicht so schlecht. Nicht perfekt, aber mit genug Trainingsmaterial würden die diese Zeichen auch lesen. Ich bin ja jetzt kenne jetzt nicht den aktuellen Stand der Forschung, aber da wird auf jeden Fall dran geforscht an Auslesen von Emotionen, von Mimik, Gestik, Sprache. Und die Emotionen sind ja auch ein Indikator auch für die Aktion, die die Leute dann machen. Ja. Gepflegte Konversation oder Troublemaking.
Ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal, bei mir war ja mal auch hier Professor Dr. Heino Falke zu Gast. Das glaube ich, mal mitgekriegt. Ja? Aber es war das Thema Glaube und so, weil der ja sehr gläubig ist und christlich und so. Jetzt sagen ja, also es fällt mir nur gerade ein, eben weil ja manche Leute dann eben auch sagen, Intuition, das ist auch, kommt aus meinem Inneren, kommt aus meiner Seele. Glaubst du denn an so ein Konzept eigentlich einer Seele?
Wenn du mir sagst, was du damit meinst, kann ich dir die Frage beantworten.
Ich liebe es, mit Physikern zu sprechen. Das ist sehr spannend immer.
Wenn du sagst, Seele ist das Bewusstsein, ja, ich glaube an Bewusstsein, ich weiß nicht, was ein Bewusstsein ist.
Ja.
Wenn du sagst, Seele ist etwas, was von der materiellen Welt, die wir haben, losgelöst ist.
Ja.
Sehe ich eigentlich keinen Grund, warum es das geben müsste. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass unser Bewusstsein eine Eigenschaft der materiellen Welt ist. Diese materiellen Welt ist fürchterlich kompliziert und hat fürchterlich viele Nuancen. Allein schon die klassische. Und wenn du in die Quantenmechanik gehst, dann sind da noch Möglichkeiten von komplexen Dingen, die dir passieren, die wir noch nicht verstehen. Daher würde ich nicht sagen, dass es eine von der materiellen Welt losgelöste Seele geben muss. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, es könnte es ja schon geben. Ne?
Ja.
Verbietet ja niemand. Dann ist die nächste Frage, wechselwirkt es mit der materiellen Welt?
Ja.
Kann es die materielle Welt beeinflussen?
Ja.
Ja. Wenn es das kann, würde man erwarten, dass die materielle Welt auch diese Seele beeinflusst, nicht? Dass es in Wechselwirkung tritt.
Vielleicht, ja.
Ja. Also jedenfalls in der Physik ist es meistens so, wenn das eine andere beeinflusst, dann gibt es auch die Rückwirkung. Ja. Wenn das so wäre, ja, dann muss das ja im Prinzip dann ist das ein Bestandteil dieser Welt. Etwas, was mit anderen materiellen Dingen wechselwirkt, ist ein materielles Ding. Also müsste es irgendwie messbar sein.
Ja, gut, okay. Das wäre natürlich nochmal eine andere Frage, ob es messbar ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe zum Beispiel ein Gefühl für meine Tochter. Ich habe eine Tochter, die ist 16.
Ja.
So. Wenn mit der was ist, so, dann ich merke das, auch wenn die nicht hier ist. Und also es ist mir auch schon ein, zwei Mal in meinem Leben so passiert. Und es gab tatsächlich dann auch immer einen Grund. Also, dass ich wirklich aufgewacht bin, habe gedacht, irgendwas ist. Ich muss jetzt, weil die auch bei ihrer Mutter lebt, weißt du, also nicht nur bei mir, sondern auch bei ihrer Mutter so. Das heißt, da ist so, und dann habe ich angerufen oder bin hin oder irgendwie so. Und dann war auch immer irgendwas. Und das ist ja die Frage, woher kommt das?
Hast du auch schon mal angerufen und da war nichts?
Ja.
Siehst du?
Ja. Nee, ich bin mal.
Nein.
Hatte ich einen Grund. Ich hatte früher ihr Handy verdingst mit irgendwie Google und dann gab es irgendwie so ein Notsignal. So, und dann habe ich sie versucht zu orten, da war sie noch jünger, und dann habe ich in der Schulklasse, habe ich im Klassensaal auf einmal irgendwann gestanden und alle haben mich angeguckt, meine Tochter auch, und hat gedacht, was tust du hier? Und das war irgendwie, ist nur dran gekommen und so. Ja. Also ich hatte wenigstens einen Grund, aber ich habe wirklich gespürt, da ist, ich muss sofort hin. Das war ganz
peinlich. Genau, aber es könnte jetzt einfach sein, dass du dass du die Fälle, wo dann tatsächlich was war, die bleiben in der Erinnerung stehen. Oh ja, ich habe es gesehen. Und die Fälle, wo da nichts war, die vergisst du, weil das war jetzt doch nicht so dramatisch, sondern nicht wichtig. Das heißt, in deiner Erinnerung bleiben eventuell die Fälle übrig, wo du jetzt tatsächlich berechtigt Sorgen gemacht hast, und die Fälle, wo die nicht berechtigt waren, sind weg. Also du müsstest halt schon eine klare Statistik darüber führen, wann du in der Nacht aufwachst und wann dann auch etwas ist.
Ja, okay. Also ja. Das heißt, letzten Endes würdest du aber dann sagen, wir als Menschen, wir versuchen es uns immer so schön zu reden oder so schön zu machen, weil wir nicht akzeptieren wollen, dass es nur das gibt, was wir sehen und dass wir zum Beispiel, wenn wir tot sind, tot sind. Ja. Deswegen versuchen wir uns das immer so ein bisschen zu so verhübschen. Das wäre deine Theorie.
Es gibt ja auch viele Dinge, die wir nicht sehen und die trotzdem da sind. Zum Beispiel das, was du denkst, ist für mich nicht direkt sichtbar.
Ja.
Also das heißt, mit dem Konzept, da gibt es wichtige Dinge, die ich nicht sehen kann, die ich berücksichtigen muss. Das ist schon ein gutes Konzept. Allerdings ist es dann natürlich schwierig zu entscheiden, welche von diesen potenziellen unsichtbaren Dingen sind denn wirklich da. Da muss man dann sehr, sehr aufpassen, dass man nicht in so kleine psychologischen Fallen reinfällt, wie, wann immer ich ein komisches Gefühl habe und da war was, das merke ich mir, wann immer ich ein komisches Gefühl und da war und das war nichts, das vergesse ich, danach habe ich den Eindruck, ich habe ein gut funktionierendes komisches Gefühl für Dinge an anderen Orten. Ja, plus, okay. Plus, es kann ja auch, du hast ja noch mehr Informationen.
Ja.
Du weißt ja nicht nur, deine Tochter ist woanders, sondern du weißt, wie deine Tochter drauf war, wie die Mutter von der Tochter drauf war, wie ihr zum Schluss drauf wart. Das sind ja auch noch Sachen, die in dir weiterarbeiten, die dir sagen, vielleicht ist gerade meine Tochter sauer auf mich oder was weiß ich.
Ja, ja, okay.
Ne? Also, okay. Und diese Simulationen laufen bei dir ja auch ab. Hm. Also diese Simulation von was könnte sein in der Welt und dann sagt dir das, guck vielleicht doch noch mal nach.
Ja, nee, ich würde vielleicht so, also ich bin natürlich nicht für 100% deiner Meinung, weil ich ja auch bin kein Physiker, bin auch kein Mathematiker. Ich halte mir es lieber noch ein bisschen offen, so, als Schamane. Nee, keine Ahnung, aber irgendwie so. Aber ich würde ja trotzdem, wenn ich jetzt das so interpretieren würde, würde ich sagen, ich schätze, es hat ja wahrscheinlich was mit der Endlichkeit zu tun. Also wenn das so stimmt, wie du es erklärst, würde ich sagen, dann wäre es erklärbar, dass Menschen natürlich solche Dinge sehr schnell zulassen. Also sagen, ja, da ist irgendwas gewesen, was ich nicht erklären kann und das lasse ich auch erstmal so stehen, weil ich sehe, dass ich endlich bin und letzten Endes möchte ich das nicht sein. Weißt du? So, ich möchte nicht endlich sein. Mhm. Und deswegen versuche ich mir immer weiter in meiner Suppe zu rühren, dass es da noch mehr gibt und mehr gibt und mehr gibt. Ja. Was ja nachvollziehbar ist, finde ich, oder? Dass man das macht.
Ja, also unsere kognitiven Fähigkeiten sind endlich. Ne? Wir können nur. Und was wir wahrnehmen, ist endlich. Und die Welt um uns herum ist so kompliziert. Mhm. Ich habe. Lass mich mal kurz auf die Simulation zurückgehen von diesen Agenten.
Ja.
Na, die Agenten, die versuchen herauszufinden, wie ehrlich sind die anderen, das wissen sie nicht. Die müssen Wahrscheinlichkeiten über die möglichen Ehrlichkeiten von den anderen aufbauen.
Ja.
Und diese Wahrscheinlichkeiten sind gekoppelt. Wenn Agent A zu Agent B sagt, Agent C ist ein Lügner.
Ja.
Und danach sagt C irgendetwas und er soll das bewerten. Oder dann soll Agent B sollte sagen, okay, C ist wahrscheinlich ein Lügner, aber nur wenn A ein Ehrlicher ist. Wenn A ein Lügner ist, dann könnte C auch ganz ehrlich sein. Und da gibt es diese Kopplung. Und das heißt, das Ganze wird hochdimensional. Also was der eine Agent in so einer Klatsch- und Drahtsituation, was der eine über den anderen sagt, koppelt die ganz stark, nicht? Was ich über die denke, ist gekoppelt, nicht? Wenn einer über den anderen schlecht redet, nur wenn ich dem traue, sollte ich das akzeptieren. Und wenn man sich das mathematisch anschaut, dann wird dieser Raum der Möglichkeiten gigantisch groß. Weil ich mir jede Kombination von wie ehrlich jeder ist, mir anschauen müsste und im Prinzip mathematisch verfolgen müsste und dann eine Wahrscheinlichkeit drauflegen müsste. Und das geht exponentiell hoch mit der Anzahl der Agenten. Also in einer Welt, wo du 100 Leute kennst, ist das auch für den größten Supercomputer, könnte der diese Wahrscheinlichkeit nicht mehr akkurat verfolgen.
Ja.
Das heißt, wir müssen approximieren, wir müssen vereinfachen und dadurch machen wir Fehler.
Ja, ja also beziehungsweise ich finde das ja, das finde ich zum Beispiel super interessant, weil ich dazu sagen kann, weil ich das eben von der Gastro erwähnt habe, und das ist in jedem Arbeitsumfeld, ich weiß nicht, ob es bei euch so ist, am Max-Planck-Institut, aber bei uns ist das so, auf jeden Fall in der Gastro, im Grunde redet jeder über jeden. Ja, der hat wieder das nicht gemacht, der hat das vergessen, der ist so, blablabla. Und man, mittlerweile weiß ich auch, dass, und über mich wird auch geredet. Also so, jeder redet über jeden. So ist das halt. So, das heißt, der eine, und ich bin so jemand, der ist so in der Mitte. Es gibt so Fronten. Und ich bin eher so in der Mitte. Das heißt, der eine von der einen Front kommt, erzählt mir das über den anderen. Und der andere von der anderen Front kommt, erzählt mir das über den. Mhm. So, und jetzt muss ich ja überlegen, okay. Und ich bin ein ganz freundlicher Mensch letzten Endes. Und höre mir das dann immer so ganz an. So, manchmal sage ich was dazu, manchmal auch nicht. Jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Ich gehe nicht in erster Linie so damit um, dass ich sage, dem einen glaube ich mehr als dem anderen, weil ich weiß, das ganze Umfeld redet ja übereinander. Das heißt, es ist egal, was es ist. Es geht nicht auch darum, ob es Wahrheit ist oder nicht Wahrheit. Es geht darum, übereinander zu reden. Und das heißt, dementsprechend bewerte ich ja die Situation. Und wen ich dann hervorstelle, also wo ich dann sage, fühle ich mich näher, es hat weniger damit zu tun, also es hat ein bisschen vielleicht damit zu tun, natürlich, wie, welche Auswahl er trifft, was er mir erzählt. Also wenn jemand sehr böse ist, sage ich mal, über andere, dann mag ich ihn vielleicht auch nicht so. Aber grundlegend auch jemand, der vielleicht lästert, sagen wir mal, über jemanden, kann ich trotzdem mehr mögen als den anderen, auch wenn ich weiß, dass er so eine Tendenz hat, weil ich es aber nicht nach der Information bewerte.
Mhm. Ja. Na, du bewertest auch noch die Intention und nicht nur die.
Ja, die Intention bewerte ich letzten Endes, aber auch irgendwie auch gar nichts. Also weil ich auch denke, es ist das, also die Umgebung ist halt so. Das ist halt, das Habitat ist halt so.
Ja.
Und so ist das halt. Und ich kann ja nichts dagegen tun. Ja, weil das ist ein Bestandteil dieses Habitats. Das heißt.
Naja, ein bisschen, du hast, ich weiß nicht, wie viel, wenn da N Personen sind, hast du eben ein über N Anteil an diesem Habitat. Wie du dich verhältst, hast du ein bisschen im Griff.
Ja, ja, natürlich, ja, klar. Ja. Natürlich. Ja, ich mach's ja manchmal auch, ich rede dann ja auch über andere. Ich bin ja nicht, die Jungfrau Madonna Dings. Ja,
so, ja, aber weil das Lustige, was wir in der Simulation gesehen haben, ist, dass in so einer kleinen Gruppe von Agenten ein toxischer Agent kann die Stimmung komplett ins Toxische, dass die alle so werden.
Ah, okay, dass die alle so werden.
Ja, also nicht, ja, dass die, wenn sie lügen, extreme Lügen verbreiten.
Ah, okay. Also der eine steckt die anderen an.
Der eine steckt die anderen an.
Ah.
Und das ist auch über, das ist nicht, dass wir das reinprogrammiert haben, sondern wenn die entscheiden müssen, ob sie was glauben oder nicht, dann müssen die gucken, wie weit ist das weg von dem, was ich glaube. Aber da gibt es keinen absoluten Maßstab. Ja? Das heißt, das müssen die erlernen. Die müssen die Maßstäbe zur Bewertung von Aussagen erlernen. Wenn der jetzt jemand mit einer das ganz anders macht, der extreme Lügen reinmacht, verschiebt sich der Maßstab bei allen. Mhm. Was zur Konsequenz hat, wenn sie lügen, versuchen sie ja Lügen zu machen, die voneinander akzeptiert werden. Damit müssen die auch abschätzen, wie groß dürfen sie Lügen machen. Die brauchen auch einen Maßstab. In der Simulation benutzen die den gleichen Maßstab, den sie gelernt haben. Aha. Das heißt, wenn jemand durch große Lügen sehr verwirrende und sehr abweichende Meinungen ihn mit konfrontiert, fangen die auch, wenn sie lügen, größere Lügen zu machen. Und damit hast du einen Ansteckungsmechanismus. Und das kann dann zu extrem wilden Situationen führen. In der Computersimulation.
Aber ist das nicht dann auch so ein, vielleicht möglicherweise der Ursprung von dem, was ich gerade gesagt habe in der Gastro, dass irgendwann mal einer, der ein ganz toxischer Typi oder so, vor meiner Zeit, der hat mal angefangen.
Und jetzt geht's weiter.
Jetzt geht's
vielleicht
weiter.
Von mir ist es schon längst weg, aber ihr macht noch weiter.
Und wir machen noch weiter, genau.
Könnte sein.
Ja, das kann ja sein. Manchmal sage ich das zu Aushilfen, dass ich sage, wenn was ist, sag's mir selber, wir wollen dieses System irgendwann endlich mal brechen.
Ja.
Ja, so. Ja, ja. Dass es nicht immer so weitergeht. Ja, ja. Aber jetzt ist natürlich die Frage,
Also ein bisschen Gossip braucht er natürlich schon, weil ihr irgendwie euch ja noch irgendwie zu einem sozialen Gefüge zusammenkleben müsst. Ja. Aber versucht den nett zu machen.
Ich gebe mein Bestes. Aber jetzt nochmal, kann das Computersystem denn, geht das auch umgekehrt? Also dass sozusagen, wenn einer besonders die Wahrheit sagt, dass die anderen dann auch mehr die Wahrheit sagen?
In den Simulationen nicht, weil wir denen das fest eingestellt haben. Mhm. Wir haben allerdings angefangen, auch mal die Agenten zu versuchen, vorherzusehen, was die Konsequenzen der verschiedenen Möglichkeiten, die sie da haben, sind. Und dann die auszuwählen, die ihnen am besten erscheint. Ja. Und da wurde dann plötzlich die Ehrlichkeit wurde dann zu einer Variable. Die hat sich dann geändert. Und was wir da gesehen haben, war, dass besonders ehrlich geltende Agenten tatsächlich auch ehrlicher wurden.
Okay.
Weil die hatten viel zu verlieren.
Ja.
Ja, die wussten eine Lüge und meine Reputation ist kaputt. Also bin ich lieber ehrlich, nicht?
Ja.
Jetzt haben wir das auf die Frage, ist da jemand anders ehrlich und kann Ehrlichkeit ansteckend sein? Haben wir es nicht untersucht. Das könnten wir tatsächlich machen. Ob in diesem Szenario, wo die Agenten versuchen, strategischer mit Lügen und Wahrheit umzugehen als in der ersten Simulation, ob dort Ehrlichkeit eventuell ansteckend sein könnte. Das ist eine interessante Frage, weil das wäre natürlich toll.
Aber natürlich, also würdest du mir zustimmen, was ich ja vorhin angefügt habe mit die Interpretation von Lügen und von Wahrheiten, dass das sehr in der Subjektivität letzten Endes auch liegt, also dass es eigentlich auch ein sehr schwieriges Sujet ist, sozusagen, mit dem wir alle zu dealen haben, dass wir sagen, okay, so viel Lügen am Tag sind vielleicht auch notwendig. Also wir können ja nicht die ganze Zeit die Wahrheit sagen, oder?
Also die Frage ist, was ist eine Lüge? Also erstmal die Wahrheit, wenn wir ehrlich sind, sagen wir nicht unbedingt die Wahrheit. Wir sagen ja nicht, wie die Welt ist, sondern wir sagen nur, wie wir glauben, dass die Welt ist.
Ja.
Ja, und das können ja zwei Paar Schuhe sein, nicht? Du hast gesagt, wir haben uns geeinigt, die Erde ist rund.
Ja.
Aber es gibt ein paar Leute, die stimmen dem gar nicht zu, die denken.
Ja, ja.
Ja, 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 ja. Wachsende Anzahl, Obacht.
Ja. Ja.
Und wo waren wir?
Naja, was halt, also erstmal.
Ach so, genau, ehrlich, genau. Dann gibt es auch noch verschiedene Arten von unehrlich sein. Also ich kann dir was Ehrliches sagen, was du als unehrliche Botschaft empfinden würdest. Angenommen, ich wüsste etwas, was super wichtig für dich ist, das zu wissen, aber ich sage dir etwas total Unwichtiges, was korrekt ist. Aber ich weiß dich nicht auf diese große Gefahr hin.
Ja.
Wenn wir Freunde sind, dann wärst du natürlich sauer auf mich.
Ja.
Ja, ich habe dir das Kleine gesagt, damit du vielleicht das und das machst, aber eigentlich hättest du was ganz anderes machen sollen, aber ich habe dir das verschwiegen. Ich habe dich nicht angelogen.
Ja. Aber ich habe dir bloß nicht gesagt. Ja.
Genau, ich habe dir bloß nicht gesagt.
Ja, das habe ich schon öfter gehört.
Ja. Ja, genau. Ist das jetzt, das ist jetzt auch manipulativ.
Ja.
Ja. Also du kannst im Prinzip auch mit ehrlichen Aussagen manipulativ sein.
Mhm. Ah, ja, das meine ich, aber das wird so schwierig dann auch. Gell? Also. Das ist so kompliziert, dass ich mich frage, halt, kann eine Maschine das eigentlich reproduzieren? Das, irgendwann mal, eines Tages.
Wieso nicht?
Naja, weil es halt so mit so vielen Facetten zu tun hat und mit so vielen Konstellationen. Die kleine Maschine, die kann alles rechnen und so weiter und so fort. Aber ich denke, ist halt die Frage, ob der emotionale Faktor. Du sagst natürlich, der emotionale Faktor ist ja auch, sind nur Daten auch, oder?
Das sind irgendwelche, also ich meine, wenn du aufgeregt bist, sind das physikalische Eigenschaften von deinem Gehirn, da ist Blutdruck geht hoch und was weiß ich, alles passiert. Gewisse Hormone werden rausgelassen, die dann gewisse Synapsen beeinflussen, all solche Dinge. Das sind halt Zustände von deinem, physische Zustände von deinem Körper, die diese Emotionen repräsentieren.
Ja, aber wenn ein Computer die reproduziert.
Unsere Agenten haben auch solche Zustände. Zum Beispiel, ich habe dir von dieser Größe, mit der die abschätzen, wie groß sind Lügen, wo ist der Punkt zwischen Dingen, die so nah an dem sind, was ich glaube, was wahr ist, dass ich denke, das war eine ehrliche Aussage zu, oh, das war jetzt entweder Blödsinn oder eine Lüge. Dieser Punkt, den müssen die lernen. Und der beeinflusst auch deren Verhalten. Das heißt, diese Zahl ist schon sowas wie eine Emotion. Wenn diese Zahl groß ist, dann macht er extreme Lügen. Mhm. Der sagt nicht nur, ja, der Peckham, der lügt hin und wieder mal. Der sagt, das ist ein verdammter Lügner jeden Tag.
Ja.
Ja, wenn der jetzt sauer auf dich ist.
Ja.
Wenn du jetzt was Nettes über den sagst, dann sagt er, oh, das ist der absolut ehrlichste Mensch auf der Welt. Wenn diese Variable auf einem großen Wert ist. Ja? Und die wirkt sich aus wie eine Emotion.
Okay. Aber das ist dann schon vergleichbar, oder nicht?
Das sind schon erste vergleichbare Eigenschaften von diesem sehr, sehr einfachen System, zu uns Menschen, die wir sehr, sehr komplizierte Systeme sind.
Ja gut, okay, aber trotzdem für dich, in deiner Welt sind wir Systeme letzten Endes, das ist alles wahrscheinlich eines Tages erklärbar. Wie unseres, das sind im Grunde Daten.
Also ich würde es nicht ausschließen, dass wir uns Menschen verstehen können, was da passiert in unserem Gehirn.
Dass wir es irgendwann verstehen, meinst du?
Dass die Möglichkeit besteht. Ich bin nicht sicher, ob wir schlau genug sind, dahin zu kommen, aber es ist, also wir können neuronale Netze, wie wir sie in unserem Gehirn haben, können wir bauen, können wir nachbauen. Die können wir in Computer simulieren. Von einfachen Lebewesen haben wir das neuronale Netz komplett vermessen. Wir können das simulieren. Mhm. Wir können, da gibt es ein Experiment von einem Wurm, dessen ich weiß nicht, der hat so ein bisschen mehr als 100 Neuronen. Da weiß man, wie die reagieren. Die kann man im Computer simulieren. Man kann bei dem Wurm auch die Aktivität der Neuronen live beobachten. Mhm. Und das gibt genug Informationen, dass man vorhersagen kann, was dieser Wurm als nächstes machen kann. Okay. Machen wird. Das hat funktioniert. Okay. Also für einfache biologische Lebewesen, so ein einfacher Wurm, scheinen wir das vollständige Wissen und Denken von diesem Wurm im Computer nachbilden zu können. Mhm. Der hat jetzt nur 100 Neuronen. Also,
ja. Also so, dass man darauf schließen könnte, dass wenn man mehr Ressourcen hätte, dann könnte man theoretisch
möglicherweise, ja.
Eines Tages einen Menschen auch dann sagen, das ist das, was er als nächstes macht.
Ja, der Unterschied von uns Menschen zu dem Wurm ist natürlich auch noch, bei dem ist die Verdrahtung genetisch bestimmt. Das heißt, du kannst den einen Wurm vermessen und also auf den nächsten Wurm übertragen. Hm. Bei uns Menschen ist natürlich die Verdrahtung im Gehirn ist sehr viel erlernt.
Ja, okay.
Das heißt, du müsstest entweder das Gehirn von diesen Menschen vermessen. Mit der heutigen Technik würdest du das mit Sicherheit nicht überleben. Das heißt, die können dich nicht mehr vorhersagen, du wärst nicht mehr da. Aber du könntest dann im Computer weiterleben.
Ja. Und ich wüsste auch, was ich mal als nächstes mache. Das frage ich mich auch immer. Letzten Endes, das wäre ein großer Vorteil.
Ja. Also das ist sozusagen noch ein prinzipielles Problem, dass der Zustand des menschlichen Gehirns halt noch so viele Unbekannten hat, auch von Mensch zu Mensch Unterschiede, einfach weil alle unsere Erfahrungen verschieden sind, dass es nicht so ganz einfach ist.
Ja, okay.
Aber vom grundsätzlichen Standpunkt, ich meine, das sind auch nur Synapsen, die miteinander reden und Signale schicken und die Biochemie, die da abläuft, ist es beim Menschen und beim Wurm prinzipiell ähnlich. Es ist halt nur viel, viel größer und komplexer beim Menschen.
Mhm. Ja, absolut. Ja. Bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger, würde ich sagen. Aber jetzt nochmal auf dieses Experiment eben zurückzukommen, auf diese Versuchsanordnung mit den Agenten. Für was kann man das nutzen in Zukunft? Was ist da, also ihr wollt ja damit auch irgendwo hin, oder? Ihr habt ja was im Hinterkopf, warum ihr das macht, oder?
Also die ursprüngliche Motivation war zu verstehen, wie wirken toxische Charaktere? Ja. Wie kann man Bedingungen schaffen, dass die nicht so wirken. Ja. Und die Erkenntnisse, die wir rausgezogen haben, die sind jetzt gar nicht so neu. Zum Beispiel auf sozialen Netzwerken Lügen und Hassreden markieren und rausfiltern. Zumindest markieren. Würde schon helfen. Spricht aber kommerziellen Interessen entgegen. Deswegen wird das nicht gemacht. Aber da ist ganz klar der Gesetzgeber gefordert. Zum Glück ist das auch begriffen worden. Die Europäische Union macht dort, fängt an, gegen die Konzerne vorzugehen und sagen, hey Leute, ihr müsst an die Spielregeln halten. Ihr dürft nicht nur euren Gewinn maximieren, sondern ihr müsst auch gucken, dass unsere Gesellschaft nicht kaputt geht an dem, was ihr macht. Also, und das sehen wir auch, in den Simulationen, ja?
So, ja. Entschuldigung, aber so ein bisschen wie diese aktuelle Debatte mit Faktenchecker und so, wo dann Mark Zuckerberg sagt, okay, ich mache das raus aus Facebook.
Weil er kriegt, wenn das draußen ist, dann treten mehr extreme Meinungen auf, die mehr die Aufmerksamkeit bekommen und das bedeutet mehr mehr Exposition für die Werbeverkäufer. Und das sind halt kommerzielle Interessen, zum Beispiel bei Mark Zuckerberg.
Ja, ja, gut.
Beim Elon Musk spielen da noch politische Interessen dahinter. Ne? Der möchte halt auch gerne in der Politik mitmischen. Und da kommt ihm das sehr gelegen.
Ja, gut, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich, also wenn ich jetzt auf YouTube natürlich, habe ich meine Show und so weiter und habe ja manchmal auch Leute zu Gast, die viel größere Channels haben und 100.000 Abonnenten haben oder so. Also nicht dauernd habe ich solche Leute, aber ab und zu mal. Und da, was ich immer wieder höre von diesen Menschen, ob es jetzt mit eingeschalteter Kamera oder ohne ist, dass die mir sagen, naja, du musst einfach ein bisschen, also es gibt einfach auch Inhalte, die YouTube nicht transportiert. Ja, also alles, was mit Sexualität zu tun hat, wenn du das benennst auch, also auch wie der, ich weiß nicht, ob das stimmt.
Vielleicht vorsichtig mit der Wortwahl, sonst kommst du nicht.
Ach so, sonst sind wir hier auch, sonst sind wir auch raus.
Ja, sind wir auch draußen, ja.
Scheiße.
Ah, du schneidest das alles noch, oder?
Ich schneide hier gar nichts. Also, nee, aber so ein bisschen dieses, also was man sagt, ja, was man sagt, welche Inhalte man eben dann transportiert. Jetzt bin ich auch schon, ich fühle mich schon total zensiert gerade. Und da ist natürlich auch die Frage, also wenn ich jetzt irgendwie Kraftausdrücke benutze, ist das ja nicht unbedingt was Schlechtes. Also es ist eher was vielleicht Amerikanisches, dass es dann weggepiepst wird. Mhm. So, und da ist halt immer die Frage, wo fängt Zensur an? Also das ist ja schon etwas, was existiert. Wenn ich eine Sendung mache, ich habe mit dem, vor längerer Zeit schon, aber mit dem Kabarettisten Matthias Richtling, der ja jetzt nicht so unbekannt ist hier in Deutschland, mit dem habe ich über Corona mal gesprochen, über die Nachwirkung von Corona. Mhm. Dann habe ich natürlich gleich einen Warnhinweis bei YouTube dran und so weiter. Das für viele Leute ist das schon ein bisschen schon zu viel. Die sagen, ja, so, also da ist ja auch immer diese Frage natürlich, wenn jetzt also noch mehr Systeme kommen, die genau schauen, was wir tun und was wir nicht machen, dann fühlen sich ja wieder sehr viele Menschen beschränkt. Mhm. Und fangen natürlich dann wieder an, vielleicht Leute zu unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass hier jeder sagen kann, was er will. Mhm. Weißt du? So.
Ja. Ja, tricky.
Also schwierig, gell?
Ja, es ist schwierig, ja.
Es ist schwierig.
Nee, nicht, dass ich da eine Lösung habe, aber ich kann sagen, dass zumindest das Markieren könnte schon sinnvoll sein. Es gibt die Untersuchung, dass sich extreme Lügen viel, viel schneller verbreiten als Wahrheiten in diesen sozialen Netzwerken. Ist das etwas, was wir wollen? Wollen wir ein System haben, was viel, viel besser ist, Lügen zu verbreiten als Einsichten und Wahrheiten?
Aber funktioniert nicht auch ein bisschen die Bild-Zeitung so? Also ich meine, haben wir nicht vorher auch schon sowas gehabt? Oder haben wir nicht vorher, also ich kenne sowas, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das herhabe, ob ich das mal in der Schule bei meiner Tochter irgendwie oder
ja gut, aber die Bild-Zeitung sind jetzt ein paar Blätter, die du da, die Videos, die du anschaust, ist schon intensiver. Die schaust du dir.
Ja, aber es gibt so eine Story von, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war der Typ, der auf dem Citizen Kane irgendwie basiert als Film, mhm. Ja. Der dann irgendwie Zeitungen aufgekauft hat, also ist jetzt so gefährliches Halbwissen, aber irgendwann habe ich mich mal damit beschäftigt. Und der hat dann gemerkt, wenn er das und das eben auf die Titelseite macht, also eher ein bisschen so reißerische Sensationsnachrichten, dann steigt der Absatz wie verrückt. Und das war vor 120 Jahren. Also
ja, sicher. Sicher. Die Mechanismen gab es auch damals schon.
Ja, ja.
Und diese Manipulationen sind auch nicht neu, die gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Mhm. Aber der Maßstab, mit dem wir in den sozialen Netzen zusammengeschaltet sind, der ist neu. Mhm. Hm? Und natürlich gibt es auch für die Presse und die Medien, da gibt es schon Gremien, die versuchen, da die Exzesse zu verhindern. Es gibt einen Presserat, der die Bild-Zeitung zum Beispiel regelmäßig rügt für die Dinge, die sie tut. ich weiß nicht, ob es eine Wirkung hat, aber es hat vielleicht eine abschreckende Wirkung für Zeitungen, die seriös sein wollen und die natürlich nicht in der gleichen Schublade wie die Bild-Zeitung sein möchten.
Ja.
Ja. Die für Ausgewogenheit, Ehrlichkeit und solche Dinge stehen wollen und nicht für, wir erzählen den Leuten einfach nur, was sie hören wollen, um die, oder machen gar noch Propaganda für eine politische Richtung oder Partei, die uns gerade gefällt.
Ich finde halt, das System, also so ein System müsste halt intelligenter sein, so in dem Sinne intelligenter sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sendung habe, die hochfrequentiert wird, also habe ich manchmal, nicht so oft, aber manchmal habe ich welche, also hier auf YouTube, bei meinem Podcast ist das relativ stetig, aber auf YouTube gibt es manchmal Sendungen, da habe ich dann 100.000 Klicks, hatte ich mal eine zum Beispiel. Mhm. Und dementsprechend habe ich viele Kommentare drunter stehen, ja, die Leute wie verrückt. Und dann gibt es natürlich, dann sehe ich da ja, ich kann mir dann nicht immer alle durchlesen, weil dann irgendwann ist es zu viel, aber dann gibt es Kommentare, die sind, da sagt jemand, ich mag das nicht. Oder es gibt Kommentare, die sagen eher, ich mag dich nicht. Und wenn jemand sagt, ich mag dich nicht oder es ist totale Scheiße, was du erzählst, ich piepst das weg, keine Bange, ja, dann lösche ich das. Weil das will ich nicht drin haben. Und ich würde mir von einem System, also wenn jemand beleidigend wird, dann lösche ich das.
Ja.
Brauche nicht drin sein, interessiert mich nicht. Ich will auch nicht darauf antworten, ich antworte generell nicht auf Kommentare, aber das will ich auch nicht, es interessiert mich nicht. Und gehört da einfach nicht hin. Es gehört da einfach nicht hin. Und so ein System würde ich mir natürlich wünschen, das im Grunde so Unterschiede machen kann und sagen kann, ja, das eine ist eine wirklich eine Beleidigung und das andere ist eine Meinung. Mhm. Weil das finde ich halt auch wichtig, dass man das nicht verwechselt.
Ja, das ist schon, es ist schon möglich. Also wenn
ist schon möglich, meinst du?
Ja, wenn du dir anschaust, die Fähigkeiten von großen Sprachmodellen,
ja.
Ich weiß, ist das wahrscheinlich schon relativ, ist die Klassifikation in Beleidigung und konstruktive Kritik, natürlich mit einer, nicht einer absoluten Schärfe, aber mit wahrscheinlich schon, das Gröbste kann man rausfiltern, könnte man rausfiltern, automatisch. Mhm.
Ja, okay. Heutzutage. Aber man möchte nicht, sozusagen, meinst du?
Ja, ja. Also die großen sozialen Netzwerke, die möchten nicht, weil das bedeutet weniger Kohle. Ganz einfach. Den Schaden, den sie damit anrichten, gesellschaftlich, der ist denen egal oder gar willkommen.
Wenn jetzt dieses System zum Beispiel eingesetzt werden würde, sagen wir mal, in der Weltraumtechnik. So, und jetzt würden wir eine Sonde irgendwo hinschicken und diese Sonde würde falsche Signale senden irgendwann. Würde so ein System das als eine Art Lüge bewerten? Könnte so was funktionieren oder wer hätte das damit gar nichts zu tun? Würde dann eher sagen,
also
es ist Fehler, ist kaputt.
Nein. Naja, ein Lügner ist vielleicht auch ein bisschen kaputt, oder?
Ja, ja.
Ja, ja. Also das ist ja dann, wie du das jetzt bewertest. Warum lügt er? Ja, wenn jetzt ein Kind ein Lügner ist, dann würde ich das eigentlich nicht sagen, es ist nicht von sich aus böse, sondern das hat einfach das so gelernt. Also wie erkennt man Lügen? Naja, durch Inkonsistenz mit anderen Informationen. Und so machen wir Menschen das. Indem ich zum Beispiel, du erzählst mir was und ich über jemand anders und ich gucke mir das an, ob das stimmt. Ich frage den vielleicht. Kann ich vielleicht eine Lüge entlarven? Und so machen wir das auch, wenn wir versuchen herauszufinden, welcher Detektor kaputt ist. Der liefert Daten, die passen überhaupt nicht zu dem, was die anderen Detektoren sagen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass die alle kaputt sind und zwar auf der gleichen Art und Weise. Oder es ist nur der. Was ist wahrscheinlicher? Und dann sagt die Statistik, naja, es ist wahrscheinlicher, dass der eine kaputt ist und nicht die anderen. Es sei denn, es hätte jemand böswillig die alle genauso manipuliert, dass sie das tun. Naja. Wenn ich das ausschließen kann und sage, ja, das sind einfach nur Detektoren, die hat jemand hingestellt und die messen und da waren keine Intentionen im Spiel, außer dass die eigentlich funktionieren sollten, dann ist es wahrscheinlicher, dass der eine Unrecht hat und die anderen richtig sind und dann sage ich mir, okay, dessen Datenstrom nehme ich mal besser nicht so ernst. Und das können wir automatisieren. Das machen wir tatsächlich, wenn wir solche Bilder, wie ich hier hinter mir habe, mache.
Ja,
die Detektoren, die laufen nicht immer rund. Da sind manche kaputt, manche nicht. Das müssen wir erkennen. Das können wir teilweise nur, indem wir uns anschauen, sind die Daten, können wir aus den Daten, die liefern, ein konsistentes Bild der Welt machen. Und wir Menschen müssen das auch und ständig die Datenquellen neu bewerten. Und dieser Prozess, ich bewerte Datenquellen, das bringt uns schon in die Psychologie rein. Wenn ich jetzt ist es natürlich hilfreich, wenn ich solche Detektoren mir anschaue und festgestellt habe, der ist gut und der ist schlecht, wenn ich dir diese Information auch geben könnte, oder die datenverarbeitenden Entitäten das untereinander machen würden, wäre natürlich praktisch. Da muss er es nicht selber rausfinden. Aber dann haben wir schon tratschende Maschinen.
Ja, das ist das Beste. Das beste Wort überhaupt. Und kann uns das denn jetzt auch nochmal, muss ich jetzt nochmal abschließend fragen, dann auch irgendwann im Alltag unterstützen oder unterstützt uns so ein System schon im Alltag?
Also wir benutzen ständig Reputationssysteme.
Mhm. Ja?
Wenn wir entscheiden, ist das eine seriöse Zeitung oder nicht? Es ist eine Reputation. Ja?
Mhm. Mhm.
Warum ist die eine Zeitung, sollten wir der mehr glauben und der andere, haben wir das Bild erwähnt, vielleicht ein bisschen weniger, weil die einen guten Ruf hat und das andere nicht. Und der Ruf wurde, erarbeitet.
Aber ich meine jetzt nicht nur wir, sondern auch so ein Computersystem sozusagen, wie uns das unterstützen kann. Oder ob es das schon tut.
Du willst einen sozialen Assistenten haben, hm?
Ja. Ja, warum nicht? Ich will nicht Alexa, aber sowas in so ein
anderes. Der sagt also, halt dich besser an die Freunde und nicht an die, oder?
Ja, das finde ich super.
Ja, genau.
Ja. So ein Jarvis. Aber so einen sozialen Jarvis, wie bei Iron Man.
Okay, den habe ich nicht geguckt.
Okay, er ist auch so ein Computer. Ich würde jetzt das und das machen.
Hm? Ja, sollte möglich sein. Warum? Also im Grunde ja, weil...
Achtung, Sir, er lügt. So
ja, absolut. Ja. Also du kannst, wenn du ein System hast, was genug die Kommunikation gemonitort hat und dann sich ein Bild der Welt gemacht hat, dann kann dich das System auch, könnte dich das beraten, könnte sagen, Vorsicht, das ist ein schwieriger Charakter, der scheint dir gut gesonnen zu sein.
Na gut, aber das ist ja wieder meine Intuition, die mir das eigentlich sagt. Den habe ich ja schon.
Ja, aber liegt dir immer richtig. Du hast mich doch gerade um einen Assistenten gefragt. Du hast ihn doch schon. Deine Intuition. Aber geht das noch besser?
Ja, geht es noch besser, genau.
Mit einem System, was vielleicht noch mehr Informationen macht. Angenommen Facebook oder einer dieser Konzerne sagt, ja, wir können alle unsere Kunden, können wir ein psychologisches Profil machen. Mhm. Und wenn du die Premiumgebühr zahlst, dann sagen wir dir auch, um welche Leute in deinem Umfeld die netten Leute sind.
Ja.
Könnte man ein Businessmodell draus machen.
Absolut.
Ja?
Absolut.
Und wenn du noch mehr zahlst, sagen sie dem Thorsten was Falsches. Sagen sie dem Thorsten, dass du ein netter Kerl bist.
Oh, wie schlimm.
Das wäre deine nächste Stufe des Businessmodells.
Das ist ja toll. Das ist ja fast schon Filmstoff. Das ist ja toll.
Ja, okay. Dann sind wir ja bei unserem ursprünglichen, wir reden über Science-Fiction-Thema zurück.
Ja, so haben wir mal angefangen. Genau. Ich verlinke alle Sendungen, die wir bis jetzt bestritten haben. Das ist absolut. Ja, wie man das auch benutzen kann. Auch wie böse man das auch benutzen kann.
Das kann man im Guten benutzen und das kann man im Bösen benutzen. Ja.
Aber letzten Endes ist ja eigentlich dann so ein bisschen wie ein sozialer Assistent, ist ja wie so ein modifizierter Lügendetektor, oder?
Zum Beispiel, ja.
Ja. Wie funktioniert ein Lügendetektor? Der macht das ja nicht mit Daten, der macht das ja eher durch Ausschlag, oder?
Ja, der nimmt halt Daten, der nimmt physiologische Daten auf.
Physiologische Daten, ja, so halt meine ich. Ja.
Hm.
Ja, sowas, so eine weitere.
Aber man könnte natürlich auch einen Lügendetektor, wenn aufgrund von dem, was Leute sagen.
Hm.
Wenn du die Information hast, was die in verschiedenen Kontexten sagen, dann kannst du Diskrepanzen dazwischen finden und feststellen, der sagt nicht immer das Gleiche. Dann muss eine der Aussagen vielleicht weniger wahr sein.
Gibt es nicht sowas schon sowieso auch so, dass man sagt, wie die Stimme funktioniert, dass es so Systeme gibt, die so Stimmen auch irgendwie bewerten können?
Das wäre jetzt ähnlich wie diese physiologischen.
Ja, genau.
Höherer Pulsschlag und solche Dinge.
Ja, genau.
Ja.
Ist denn dieses Experiment, diese Versuchsanordnung, ist die jetzt beendet? Geht das weiter? Macht ihr da weiter?
Das geht weiter, ja.
Das geht weiter.
Ja, also es gibt eine Reihe von Studenten, die diese Computersimulation weiterentwickeln. Also das sind alles nur Computersimulationen, nichts mit Lebewesen.
Ja.
Und das Letzte, was wir uns angeguckt haben, ist, was passiert, wenn die Agenten lernen müssen, diese Anzeichen für Lügen, was wir halt dieses Erröten genannt haben, wie häufig das auftritt und wie häufig es auch wirklich, was es anzeigt. Ne? Mhm. Ist das ein Anzeichen für, also kann das auch auftreten, wenn man ehrlich ist? Ja, ist ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Und wenn die das lernen müssen, lernen die das meistens ganz gut, mhm. Weil die sich auch selber beobachten und da haben sie ja gute Daten. Von sich selber wissen sie, ob sie gelogen haben oder nicht. Und dann sehen sie, oh, es tritt vielleicht nur auf, wenn ich lüge. Das jedenfalls. Allerdings kann das auch passieren, dass diese Zahlenwerte dann keine Unterscheidung, dass die Wahrscheinlichkeit für, dass das unter einer Lüge auftritt oder unter einer Wahrheit auftritt oder einer ehrlichen Aussage, wenn die gleich werden, dann hat das keinerlei Information mehr. Das tritt immer mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auf und nicht einer anderen Wahrscheinlichkeit der Lügen und Ehrlichen. Wenn die das denken, dann verliert dieses Anzeichen für Lügen den Informationscharakter. Das hat dann keine Botschaft mehr.
Okay.
Und in dem Moment sind die den Lügen ausgeliefert.
Mhm.
Ja, und das Lustige ist, das tritt besonders dann auf, wenn es irgendwie passiert ist, dass sie eine umgekehrte Weltsicht haben, dann denken die, wenn jemand was Ehrliches sagt, nehmen das als Lüge oft wahr und umgekehrt und deswegen tritt das auf.
Okay.
Und das behält dann auch, diese umgekehrte Weltsicht wird damit auch verstärkt oder bleibt bestehen, weil die ja nicht mehr erkennen, oh, das war jetzt eine ehrliche Aussage, die meiner Weltsicht entgegenspricht.
Mhm.
Ja, und dann, dass Leute Dinge glauben, die ein normaler Mensch nicht glauben würde. Extrembeispiel, die Erde ist flach. Gibt es Leute, die glauben das?
Ja.
Die denken einfach nur, jeder, der was anderes sagt, ist einfach ein Lügner. Und die Anzeichen, und Wissenschaftler sagen gerne, die Erde ist rund, eine Kugel.
Ja.
Ja, das sind die sagen, aha, Wissenschaftler sein ist Lügner sein.
Ja, yeah,
okay. Ja, und dann, yeah. das geht dann auch auf Journalisten, die Lügenpresse, nicht? Weil die nicht das sagen, was es zu ihrem vertreten Weltbild passt. Und bei denen geht dieser Mechanismus kaputt. Ja, und das war das Frappierende in den Simulationen. Da trat das hin und wieder mal auf bei einem Agenten und ging dann auch wieder weg, weil die beobachten sich selber und dann merken die plötzlich, dass es doch funktioniert, doch anders. In der Nähe von diesen toxischen Agenten,
ja.
Da tritt das 10-mal häufiger auf. Viel, viel häufiger. Und ist auch permanenter.
Ja. Ja, gut, okay. Weil die halt manipulativer sind.
Weil die manipulativer sind, weil die gut sind, verdrehte Weltbilder aufzusetzen, nämlich, dass sie ehrlich sind, wobei sie es nicht sind.
Ja.
Und dann sagen die ja, damit ich dieses Errötungssignale verstehe, muss ich die Interpretation der Errötungssignale, die ändere ich.
Hm.
Das heißt, die lernen, dieses falsche Weltbild verzieht dann die Mechanismen, mit denen sie erkennen könnten,
ja.
Dass sie ein falsches Weltbild haben.
Also wie in echt eigentlich.
Es ist dann ein Teufelskreis und die einzige Art und Weise, wie wir diese Agenten davon heilen konnten, war, ihn aus der toxischen Umgebung rauszutun und in, ja. in eine gesunde, nicht ehrliche, in eine gesunde Umgebung zu stecken und da wurde es dann wieder besser.
Ja, auch wie in echt. Das ist alles, wie es auch in echt ist.
Ja, also deswegen machen wir das, ja. Machen wir das, weil wir denken, dass das schon eventuell echte Dinge abbildet.
Ja, ja. Ja. Ich finde das total faszinierend. Ich finde das unglaublich faszinierend. Wie gesagt, natürlich am interessantesten, das eben auch in dem Sinne, für was du ja da forschst, ist ja, wie kann man es benutzen? Deswegen habe ich dich ja auch gefragt, kann man es dann auch einsetzen? Weil das ist ja letzten Endes der Mehrwert auch davon. Dass aber tatsächlich diese Systeme das abbilden und dann auch, was du auch beschrieben hast, Mechanismen manchmal an den Tag legen, wo man sagt, es ist irgendwie generisch, irgendwie ergibt sich das aus den Situationen heraus. Da passieren Dinge, die passieren in echt auch, aber wir haben das denen gar nicht so richtig gesagt. Sondern es ist,
emergentes Verhalten ist der Fachbegriff der Physiker dafür.
Ja, ja. Das finde ich halt unglaublich, weil man dadurch natürlich viel besser oder also wenigstens mal den Hauch davon bekommt, wie wir eigentlich alle funktionieren. Also dass da Dinge auch im unbewussten Systeme laufen, die dann eben immer konsequent zu dieser Situation führen. Ja, okay, ja, so. Also schon merkwürdig.
Und die Strategien und Gegenstrategien, das ist unheimlich kompliziert. Die ganze Maschinerie, die da drunter liegt. Also seitdem ich versuche, das so ein bisschen zu modellieren, habe ich einen wahnsinnigen Respekt davor, von dieser Komplexität, was wir machen und was Psychologen und Soziologen versuchen zu verstehen. Mm. Wow, ist das kompliziert.
Ja, es ist kompliziert, aber ich glaube, wir haben heute wieder einen kleinen Horizont geöffnet, weil du das auch nochmal aus deiner Sicht heraus auch nochmal sehr, sehr schön erklärt hast. Und ich danke dir sehr. Ich fand es hochspannend. Wirklich,
danke.
War echt toll.
Freut mich. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch sehr. Ich kann sehr viel immer von dir lernen. Und ich hoffe, dass ich dich eines Tages natürlich wieder begrüßen darf.
Schön. Dann reden wir vielleicht mal, woran ich hauptsächlich forsche.
Ja, okay, das können wir uns vornehmen.
In einem Jahr ungefähr.
Genau. Im nächsten Jahr machen wir das. In einem Jahr. Das machen wir. Lieber Thorsten, ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Ja. Bleib noch dran. Grüß mir die Agenten und auch deine Forscherinnen, Kolleginnen, mit denen du da an diesem Experiment sitzt. Natürlich alle anderen auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja?
Tschüss.
Mach's gut. Ciao, lieber Thorsten. Bye, bye.